Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So kann der Winter aber kommen mit den Stiefeln, ne?
Brauche ich jetzt zum Wandern wieder.
Ah, gehst du wandern?
Ja, Südtirol.
Ach, wie cool, okay.
Ja.
Okay.
Ja, genau, ich gehe wandern in Südtirol. Also kommt aufs Wetter ein bisschen an. Im Augenblick sieht es da ein bisschen, wo wir hinfahren, das ist ja schon alpin eigentlich, das Hotel.
Mhm.
In der Nähe von Bozen oben in die Berge rein. Aber da waren es irgendwie letzte Woche ein bisschen Schneeregen morgens und dann tagsüber so 7 Grad. Da gehst du noch nicht mehr wandern. Ne? Aber es will nächste Woche, also nächste Woche fällt übrigens aus, weil ich bin im Urlaub. Frank ist dann alleine hier, macht mit sich einen Podcast. Genau.
Gute Idee.
Ich werde, so im Wetterbericht, nächste Woche ist da irgendwie 13, 14 Grad Sonne und dann geht man auch noch wandern, klar.
Ja, sehr gut.
Genau, wir sind...
Da läufst du deine Schuhe hier schon mal ein, ne?
Genau, ich laufe die schon mal ein wieder. Ja, ist tatsächlich so.
Ne, ist ja sinnvoll.
Ja, ich trage die mal ein paar Tage jetzt, die sind sau bequem, die wiegen nichts, sind total geil.
Ja.
So ein Hightech-Zeug, ne?
Naja, Equipment ist natürlich tatsächlich beim Wandern eine Menge wert. Aber nochmal, man muss sie halt einlaufen, ne? Wenn du dir alles neu kaufst und das dann da anziehst, dann hast du ein Problem.
Genau. Willkommen zum Podcast 158 jetzt schon.
Richtig.
Ja? Und bevor ich das vergesse, ich habe mich ja letzte Woche ein bisschen erstaunt gezeigt, dass jemand aus Frankfurt kommt und ein Auto nicht kauft, was er selber ganz toll fand. Und Sonntagmorgen kam dann eine WhatsApp, dass ich ja gesagt hätte, man könnte mich immer gerne erreichen, wenn es notwendig wäre und er würde den Wagen doch nehmen. Also verkauft.
Genau.
Der war ja eh verkauft sozusagen. Der andere, der wird sich jetzt wahrscheinlich, oder der ärgert sich ein bisschen. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass ich in Anführungsstrichen mich durchgesetzt habe mit meinem Preis oder gewonnen habe.
Darum, nee, gut, der Eindruck, der sollte jetzt nicht
entstehen. Sollte nicht entstehen, sondern ich freue mich, dass er den Wagen gekauft hat, weil er sich mit dem Thema ja wirklich beschäftigt hat. Das ist ja kein Launekauf gewesen, sondern der hat sich mehrere angeguckt, der ist mehrere Probe gefahren, hat dann gesagt, wow, das hier ist hier wirklich der Beste, den er sich angeguckt hat. Und ich freue mich, dass dann so jemand das Auto auch bekommt, sozusagen. Weißt du, ich meine?
Genau.
Also der, ich glaube, da ist der Wagen richtig, da ist er gut aufgehoben, der Wagen.
Genau, genau. Ja, deshalb hat mir auch der Post gefallen. Unter der Folge hat ein Kunde von dir und ein lieber Hörer hat gepostet, am besten gar nicht verhandeln. Ich habe bisher immer irgendwas dazu gekriegt, worüber ich mich gefreut habe und überrascht war. Also das ist natürlich nicht bei jedem Auto möglich, aber es ist eben mal ein Beispiel bei Jens oft so, dass Dinge, die zum Auto dazugehören, dann eben auch dabei sind. So, also
ja, oder auch im Nachhinein, dass ein Kunde mir ein Auto bringt und ich habe es dann schon verkauft und sagt, ich habe hier noch einen Satz Alufelgen mit Reifen oder so. Natürlich sind die dann dabei. Was soll ich mit dem? Ich würde mich ja hier mit Klamotten zuschmeißen hinterher.
Ne? Genau.
Einmal, ganz lustig, habe ich mal ein MGL verkauft und da kam dann auch der Kunde, der Verkäufer, ich habe hier noch einen Satz Speichenräder, breitere, mit breiteren Reifen und ich brauche die nicht mehr. Und hat mir die einfach hingelegt, aber der Käufer wollte die nicht. Er wollte die partout nicht haben. Die liegen jetzt seit 7 Jahren bei mir hier auf dem Stapel.
Ja, naja, gut. Das kann passieren.
Ich freue mich auch immer, wenn so Sachen, so Goodies dabei sind, weißt du? Nochmal ein originaler Mattensatz oder plötzlich bei der Bacchetta zum Beispiel. Ne? Da war das originale Radio dabei, was als neu ausgebaut wurde.
Muss man immer aufpassen, ne? Weil bei der Bacchetta hat doch das originale Radio eine andere Form als die...
Ein eigenes Design. Das war dabei, dann die original Fahrwerksfedern, die am ersten Tag ausgebaut worden sind. Die waren in dem Karton, also wie neu. Dann war dabei ein Windschott, dann war dabei noch ein Gepäckträger, den man hinten drauf machen konnte zum Klemmen und so. Natürlich gebe ich das alles mit. Und das Windschott und den Gepäckträger, das wusste der Käufer alles gar nicht. Und der Fahrer, der es abgeholt hat, dem habe ich es alles ins Auto gelegt. Der hat mich ganz erstaunt angeguckt, was alles im Auto liegt. Sehr gut dazu.
Ja. Ja. Und jetzt, wir haben uns ja eben die Unterlagen nochmal angeguckt von dem silbernen SL, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Und das ist halt auch krass, weil da wirklich alles dabei ist. Also ich wusste gar nicht, dass es über das Radio dann, da ist da, also mal ein Beispiel zu dem Radio, was da drin ist, das Mexiko Kassette aus Anfang der 80er. Da ist dann dabei einmal dieser Garantieausweis für 12 Monate, dann ist da ein Schaltplan bei.
Und Garantieausweis abgestempelt vom Daimlerwerk Sindelfingen, ne?
Ja.
Das kommt nur dazu, ne?
Ja, also ja, genau.
Hat einer händisch abgestempelt, dann ins Auto gelegt. Mhm,
ja. Genau, also und viele andere Sachen, unter anderem eben auch tatsächlich eine Visitenkarte eines wohl ehemaligen Kollegen, ein Verkäufer der Mercedes-Benz-Niederlassung in Hamburg, dessen Visitenkarte ist da drin mit einer Preisliste von 1982. Also man kann so ein bisschen nachvollziehen. Der gute Herr Albrecht ist wahrscheinlich damals zu Mercedes gegangen, hat sich da so ein Auto konfiguriert, hat eine Preisliste mitbekommen und wahrscheinlich die Aussage, naja, Lieferzeit, keine Ahnung, 2-3 Jahre. Und dann hat er sich gedacht, puh, so lange will ich gar nicht warten, vielleicht gibt's ja irgendwas. Und hat dann eben diesen, ja, damals 2,5 Jahre alten
2,5 Jahre, 25.000 Kilometer gelaufen für 40.000 D-Mark. Und der Grundpreis neu war 49.000 D-Mark.
Genau.
Also es war jetzt eher kein Sonderangebot, der Gebrauchte. Aber die Gebrauchten, ich denke mal, dadurch, dass es Lieferzeiten gab, ja, und waren ja, ja, die Preise halt stabil, ne?
Klar, also das waren tatsächlich auch noch Zeiten, aus denen ich mir immer nur erzählen lassen habe von damals alten Kollegen vor 20 Jahren. Die sind heute natürlich alle auch nicht mehr da. Die mir genau erzählt haben, dass es wirklich so war, dass viele einen Mercedes abgeholt haben und haben den nächsten dann schon bestellt, damit sie eben dann in 2, 3, vielleicht 4 Jahren wieder einen bekommen können. Und die konnten natürlich in der Regel ihr Auto gut verkaufen. Auch damals, ich kenne das noch, also die 123er oder zu 123er Zeiten in den 80er Jahren, die wurden eigentlich auch im Bekanntenkreis mal weitergegeben, weil jeder wusste, wer so ein Auto hat und gesagt, pass auf, wenn du deinen mal verkaufen willst, ich nehme den. Ne? Und du musstest dann natürlich mit der Kohle am Start sein, wenn es dann soweit war. Ne? Ja. Und deshalb, also das war so ein Thema, abgesehen davon, dass mit jedem Auto sowieso in der Inzahlungnahme Geld verdient wurde, war es tatsächlich so, dass vieles dann eben auch privat unter der Hand gehandelt wurde.
Klar.
So. Ja. Und idealerweise, manchmal war das ja so, auch gerade bei Werksangehörigen, da hat derjenige dann, der ihn danach kaufen wollte, schon die Farbe bestimmt. Ja?
Ja.
Also der Werksangehörige wurde dann gefragt, warum fährst du das Ding in hellgrün? Ja, weil ich schon Käufer dafür habe. Ne?
Ja, so. Genau.
Und das war nicht selten so. Und das war, also gerade mit dem Geldverdienen, vielleicht da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, also klar war das noch dann auch wieder Anfang der 90er so mit dem R129 SL. Da wurden unheimlich viele von Werksangehörigen gekauft und dann eben ein Jahr später weiterverkauft für deutliche Aufschläge. Der war ja mit einer langen Lieferzeit versehen damals. Die Nachfrage in einem 129er war gigantisch. Kein Wunder, weil jeder, der sich daran erinnert, damals, als das Auto kam, war das High-End.
Das gab's auch, sicherste Cabriolet der Welt stand im Test.
Ja, was ja auch kurz danach mal bewiesen wurde, weil sich irgendwie jemand, ich glaube 92 oder 91 mit dem Ding, oder was, 90 sogar, mit dem Ding auf der Autobahn bei 200 Sachen überschlagen hat und dann die Böschung hochgekrabbelt ist. Hat damals eine Verkehrskamera aufgenommen, das Video gibt's noch. Und der, ja, wiederum hat dann natürlich in Anführungsstrichen für eine gute Werbung gesorgt, weil das halt auch alles geklappt hat.
Ja, was viele gar nicht wissen, wenn man den Wagen so offen sieht, der hat ja ein Sicherheitssystem, der hat ja einen rausschnellenden Überrollbügel.
Genau.
Ja?
Genau.
Und dann hat er diese, die Sitze waren ja auch ein Novum, diese Integralsitze,
Richtig.
Wo praktisch die Gurtverankerung und alles im Sitz integriert
ja.
ist. Aber da musst du mal überlegen, was es für eine Verankerung in der Karosserie geben muss für diesen Sitz und die Schienen.
Und auch.
Weil alle Kräfte im Sitz sind hinterher.
Das ist das eine. Und genau, ich setze noch einen drauf. Und darfst ja nicht vergessen, die Sitze waren ja umklappbar.
Ja.
Das heißt also, dieser Mechanismus innerhalb des Sitzes muss so dermaßen stabil gebaut sein,
ja.
dass eben nicht durch irgendwelchen Grund, ich sag mal, die Kräfte so groß sind, dass der Sitz bricht und dann nützt der dann genau. Integralsitz auch genau. nichts. Das nee, war schon
das,
mega.
Es war gerade durch diesen in Millisekunden herausschnellenden Überrollbügel.
Ja.
Also diese komplette Konstruktion, ich weiß noch, es stand in der Automotorensport, stand da, das ist das sicherste Cabriolet der Welt.
Ja, das war mit Sicherheit damals
und,
so.
Natürlich wollte das jeder haben.
Ja, aber also nicht nur aufgrund der Sicherheit, sondern man muss halt sagen, das Auto hat eine neue Designsprache dann auch begründet. Gerade mit dem Thema integrierte Haube. Jetzt muss ich lügen, das war das erste Auto, 89, mit integrierter, mit integriertem Grill in der Haube.
Ja.
Und heute Ich habe das gerade gelesen. Heute finde ich eben auch, das war lange Zeit anders, die erste Serie vom SL, ich will nicht sagen am stimmigsten, aber fast doch, am begehrenswertesten optisch.
Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wir haben ja gerade, hier steht ja mein neuer Volvo neben uns. Und du sagtest ja, der sieht irgendwie noch, sieht tatsächlich eigentlich noch gut aus. Nach wird der über sechs, wird seit der ist vorgestellt worden im Dezember 2015, vor 7 Jahren. Mhm. Hat damals auch einen Designpreis gekriegt, einen IF-Designpreis, aber nur die Limousine, nicht der Kombi witzigerweise. Und das Auto ist immer noch, finde ich auch, also gut, ich mag den ja eh, ist ja mein Auto.
Aber
ich
find, was sollst du anderes erzählen? Genau. Aber
er ist immer noch
extrem. Kam ja jetzt von mir, der
Spruch. Ja, ja, genau. Er ist immer noch extrem stimmig und er hat nichts Unmodernes, aber auch nichts übertrieben Modernes. Ja. Sondern er ist einfach gutes Design. So. Und jetzt sind sie ja beigegangen und es gibt ja seit 1,5 Jahren oder was, gibt es das Facelift. Und das Facelift hat ja ganz geänderte Schürzen. So, wesentlich einfacher gestrickt, also der Inscription ist nur noch diese Spange unten, hinten ist auch nur eine Spange, keine Außenrohre mehr und so weiter. Und er hat diese, eine sehr charaktervolle Front, auch unten mit diesen Sicken und mit dieser Chromspange und dieser Einfassung. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Das ist jetzt weg. Und mir gefällt das Auto auch nicht mehr, der neue. Also ich finde den nicht schlecht, aber das tönt mich nicht mehr so an. Also ich finde diese, das ist oft bei Facelifts so, dass dann Sachen verändert werden. Ich frage mich mal, warum ändert ihr das denn? Lasst es doch einfach.
Ja.
Ja? Ändert von mir aus das Infotainment oder mach einen neuen Motor rein oder was auch immer. Aber lasst doch die Form einfach, wie sie ist. Die ist doch gut.
Ja.
Und es ist beim 129er ganz gewaltig so. Ich finde, eine frühe Serie 129 ist ja hinterher mehr rund gelutscht gewesen.
Also genau.
Durch die Schürzen und so weiter.
Genau.
Die Karosserie ja gar nicht.
Genau.
Sondern die Schürzen sind runder und so irgendwie so aerodynamischer und so, so organischer. Aber der Urentwurf von Sacco, diese leicht kantige, zweifarbige, unten abgesetzt, mit orangen Blinkern, genau das ist es.
Ja, ich glaube, die Zweifarbigkeit, finde ich, macht eine Menge aus, obwohl das ja damals etwas war, was viele total schlimm fanden.
Ja, und haben es lackieren lassen.
Und was man oft sieht, und da habe ich immer dann drauf geachtet, es gibt ja viele Autos, die dann nachträglich in Anführungsstrichen gemopft wurden, also andere Rückleuchten rein oder weiße Blinker rein. Kann man ja theoretisch auch machen, ist ja alles rückrüstbar. Was aber auch manche gemacht haben ist, er hatte ja vorher diese Lüftungsschlitze, die angedeutet sind, in dem ersten Sacco-Brett quasi am vorderen Kotflügel.
Ja.
Und die waren ja so, hatten bei der ersten Variante 3 Öffnungen und waren eckig. Und nachher hatten sie ja 2 Öffnungen.
Rund.
So.
Und
aber, ja, und was aber noch dazu kommt ist, die Sacco-Bretter an sich waren oben nicht mehr eckig, sondern sie waren rund.
Genau.
Das heißt, das ist nicht kompatibel. Wenn man das heute sieht und man hat nur das vordere Brett gewechselt, passt das natürlich überhaupt nicht zu sämtlichen Sacco-Planken. Ich muss gestehen, wie gesagt, im Moment ist es tatsächlich so, dass auf mich die Fahrzeuge, die original geblieben sind, den allerhöchsten Charme haben. Und man muss gestehen, das ist gar nicht so einfach, sowas zu erhalten, weil wenn du so ein Auto, mal ein Beispiel, wenn du jetzt Kratzer in der Stoßstange hast und du bringst das zum Lackierer, wenn der sich nicht damit auseinandersetzt, dann lackiert er dir das, wenn du Glück hast, in der Kontrastfarbe richtig. Aber er muss halt auch einen gewissen Glanzgrad im Klarlack wählen, weil das ja matter ist. Also das heißt, es ist ja lange nicht so glänzend.
Aber es ist auch nicht richtig matt.
Und es ist auch nicht richtig matt, nee, genau. Es ist
so ein zwischen matt und seitenmatt irgendwo.
Genau. Und das ist ja, ich sag mal, so eine Sache für sich. Heutzutage, ich merke das immer wieder, wenn ich meinem Vater mal irgendwie sage, lass mal bitte das oder das bei dem Auto lackieren, dann kommt er immer wieder und sagt, kannst du mir mal irgendwie die Farbnummer und so geben, wo ich dann denke, boah ey, wenn ich Lackierer wäre, ne, ich wüsste entweder, wo ich die Information herkriege oder ich wüsste, wo es steht oder, genau.
Ja.
Das ist aber so, klar, man darf jetzt nicht vergessen, das ist ja so eine, ich sag mal, so eine Materie für sich, ne, wenn du siehst, ich weiß nicht, ob du mal bei Mattis war's, da kannst du dir Lack mischen lassen, ne?
Kennst
du
das?
Ja, ja. Und dann gehst du da hin, sagst hier, ich will den Lack, und dann geht er an seine Maschine ran und nimmt so ein paar Pötte, klack, 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 und dann mischt die das ja so zusammen in so diesem wirklich richtigen Verhältnis, und ein Tropfen mehr oder weniger entscheidet ja dann über eine Farbnuance.
Ja, ja, klar.
Also das ist schon heftig. Also von daher, ich glaube, das ist heutzutage auch nicht ganz unkomplex, dieses Thema Lackieren. Deshalb, vielleicht sollte man da nochmal im Zweifel ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen, was das angeht bei den Lackierern.
Wie kam man jetzt da drauf, die Lackierung? Über das Facelift.
Über das Facelift, genau. Facelifts sind nicht immer besser.
Wie kamen wir auf den 129er?
Wie kamen wir drauf? Ja, soll ich zurückspulen?
Wegen dem 107er, ne?
Nee.
Doch, nicht? Nee?
Nee.
Ist witzig, ne?
Keine Ahnung. Heute
sitzen wir im Podcast, reden und wissen gar nicht, worum es geht.
Ja, aber das macht nichts. Ich wollte dich noch mal zwei, drei anderen Sachen mal überfallen. Und zwar bin ich angeschrieben worden. Es ist ja jetzt die Pressemitteilung rausgegangen und wir sind in den Presseverteiler aufgenommen worden. Vielleicht bist du da sowieso schon mit drin. Und zwar von der Bremen Oldtimer Classic Messe, die ja wie jetzt wieder stattfindet, vom 3. bis zum 5. Februar. Und ich habe da mal geantwortet, und zwar echt stattfindet, also physisch stattfindet, wieder in den Messehallen.
Mit Autos.
Genau, und nicht wie in den letzten 2 oder sogar 3 Jahren, jetzt muss ich lügen.
Die letzten 2 Jahre war es digital.
Ja, die letzten 2 Jahre war es digital, genau. Und ich persönlich freue mich darauf, aber ich habe da vielleicht auch eine Idee zu und wie gesagt, ich überfalle dich jetzt damit, weil ich habe dich da vorher nicht drauf angesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da was machen, vor Ort. Und zwar, also einerseits ein Live-Podcast oder so, das ist ja fast läppisch, weil das könnte man so oder so machen. Aber interessant wäre es tatsächlich, wenn wir so einen Podcast machen mit vernünftigen Mikrofonen und Außenmikrofonen, wo man uns gut verstehen kann und dann mal durch die mit den Schuhen übrigens, die du anhast, durch das Parkhaus gehen. Weil das ist ja eigentlich so die interessanteste Bereich aus meiner Sicht.
Fürs Parkhaus musst du hier Schuhe von Cold Wall kaufen.
Es ist so scheiße kalt da, man hat das Gefühl,
nee, wirklich, klar, die können... zieht durch, ne?
Ja.
Und da muss ich echt warm anziehen.
Ja, ich habe auch immer nur, also wirklich immer nur die Erinnerung, dass ich in den ersten, bei den ersten 2, 3 Malen viel zu dünn angezogen war. Und bei den letzten Malen, wo ich darauf vorbereitet war, dass das da so kalt ist, weil es ist immer kalt, also es ist einfach im Februar immer kalt.
Ich finde das eine schöne Idee, lass uns da was machen.
Also ich hätte da Bock, das auch zu unterstützen, weil ich glaube, dass wenn ich jetzt so die Erfahrungen diesen Jahres, auch was Besucherzahlen so bei Schloss Dück und so weiter sehe, dass da wirklich viele Menschen auch Bock haben, mal wieder eine physische Veranstaltung zu machen. Lass uns das mal nutzen, lass uns mal in irgendeiner Form die lieben Kollegen, die sich um dieses Thema ja in Bremen extrem bemühen, unterstützen mit etwas von uns, was wir bieten können.
Ja.
Ich würde es cool finden.
Ja, machen wir.
Ja? Das finde ich super, großartig, siehst du? Das ist ja auch mehr oder weniger wie ein großes Hörertreffen, weil ich kann mir vorstellen, völlig unabhängig davon, dass das im Norden ist.
Am besten Bremen machen wir das aber am Freitag.
Ist natürlich immer der beste Tag, weil da die meisten Autos da sind.
Ne? Genau.
Genau. Wie gesagt, ich würde mir da mal was ausdenken in Abstimmung mit dir und ich kann mir vorstellen, dass...
Müssen wir da irgendwie Frank Ruge mal anrufen?
Ja, würde ich sagen.
Ich rufe den mal an.
Ja, so. Ja. Ich würde es cool finden. Vielleicht, mal gucken, ob wir da einen Bereich haben oder so. Ich kann mir ja gut vorstellen, ich meine, wenn du bis dahin den König noch hast, dann kommst du da, König Seldrecht
eingefahren. Wir brauchen ja nur einen Platz, wo wir unsere 2 Sessel hinstellen können.
Ja, das ist ja so.
Theoretisch, ne?
Ja, theoretisch, ja. Richtig. Ja, cool. Die würde ich aber nach Möglichkeit dann nicht ins Parkhaus stellen wollen, weil ich glaube, dann erfrieren wir wirklich.
Nee.
Höchstens mit so einem dicken Lüfter, weißt du?
Ja.
Naja. Ja, von daher, lass uns das mal machen und Bremen als Messe da ein bisschen unterstützen. Für mich ist das das Highlight im Norden und ich kann mir eben vorstellen, dass da auch wieder viele Bock zu haben und hoffe das. Wir werden dazu aufrufen. Worüber wir eben im Vorfeld gesprochen haben, das war ganz interessant, weil ich beim Durchblättern von ein paar Zeitungen einige Annoncen in Zeitungen gefunden habe, wo wiederum deine Autos über Classic Trader drin waren.
Genau, und ich aber bei Classic Trader kein Geld dafür ausgebe, dass meine Autos in Zeitungen erscheinen. Bei Classic Trader hast du ja einen Händler-Account, dann sind die Autos auf der eine Homepage, also sind die auf der Seite. Mhm. Und dann kannst du zusätzlich buchen, dass die in der Classic Trader Zeitung erscheinen, auch die Autos. Mhm. Und die Autos, die da erscheinen, da gibt's irgendwie, die haben da verschiedene Verträge wahrscheinlich. Die tauchen bei Motor Classic auf, die tauchen aber auch in der Autobild Classic auf, auch in der gedruckten und so weiter. Aber da gebe ich kein Geld für aus. So. Und das führt dazu, dass der Großteil meiner Autos natürlich da nicht drin ist, aber trotzdem immer wieder welche weil ich habe immer viele spezielle Autos und die müssen ja ihre Zeitung auch füllen. Mhm. Und die müssen ja auch füllen mit schönen Autos. Also war natürlich der orangene 914-6 GT.
Genau, weil der fiel mir nämlich auf, ja.
Natürlich war der da abgedruckt und war dann auch dadurch in den ganzen Zeitschriften und so weiter. Mhm. Da habe ich kein Geld für bezahlt, weil das ist ein Füller gewesen von denen. So, und da haben wir uns über Plattformen unterhalten. Ich bin bei Classic Trader, da habe ich so einen Händler-Account, der ist wirklich günstig, jetzt im Verhältnis zu mobile.de. Bei mobile.de zahle ich fast das Fünffache im Monat für die gleiche Anzahl der Anzeigen.
Ne? Ja, so. Also ihr würdet euch wundern,
was das kostet.
Ich glaube, der zweit- oder drittgrößte Kostenblock, den du regelmäßig monatlich hast,
ist mobile.de.
Ja, ja.
Kommt direkt nach Strom und Miete.
Ich glaube, der einzelne Hörer wird das nicht wissen, weil man ja weiß, dass man als Privater dort nach wie vor umsonst annoncieren kann.
Nee.
Aber von den Händlern haben die innerhalb der letzten Jahre, also ich möchte lügen, weil ich das ja auch natürlich über uns mal kenne, die Erhöhungen sind gigantisch.
Ja, ich habe nur ein Basispaket mit nix, weil ich brauche nix, weil ich mit Autos handel. Da bringt es nichts in irgendwelchen Werbedingern und Pools, interessiert mich nicht. Hm. Und ein Basispaket mit bis 30 Autos kostet mich im Monat jetzt 672 Euro und noch was. Und das ist nach meiner Miete Position 2.
Siehst du, genau das habe ich geahnt. Und so.
Bei Classic Trader zahle ich halt wesentlich weniger. Es ist eine ganz andere Art von Plattform und ich mag Classic Trader aber sehr gerne. Weil es eine Plattform ist, die sich mit Autos beschäftigt, die mir halt nahestehen. Das sind ja Sportwagen, Klassiker, Youngtimer. Da finde ich genau das, was mir gefällt, was ich suche. Ich suche da oft Autos, bin manchmal überrascht, was ich auch finde. Mhm. Gestern habe ich Lancia Y10 mal wieder gesucht und habe in Italien irgendwo einen wunderschönen Y10 Allradantrieb gefunden mit wenig Kilometern und einer noch sehr schönen Innenausstattung und vor allen Dingen mal mit Extras, mit elektronischem Heizungssystem. Das haben die meistens nicht, mit digitaler Anzeige.
Ja.
So.
Vorsicht, du darfst dich nicht so viel bewegen, du raschelst. Empfindliche Mikrofone.
Ja, ich habe auch den weißen Volvo 240 GLT, der in Belgien stand, damals auch über Classic Trader gefunden. Mhm. Ja, so. Also Classic Trader mag ich total, finde ich total gut. Und die bieten auch einen tollen Service. Die importieren immer von meiner Homepage einmal die Woche.
Ach so,
okay. Ja, ich muss die Autos gar nicht installieren. Das Einzige, was sich da immer verändert, ist, die Bildfolge stimmt manchmal nicht. Also ich gehe immer, meistens ist das so Donnerstag, Freitag werden die importiert. Und samstags kontrolliere ich mal. Und manchmal habe ich dann, weil ich habe alle Autos da einmal von vorne schräg immer drin, weil das am besten in dieses Format bei denen passt. Und manchmal stimmt die Bildfolge nicht, dann ist eins von vorne oder so, dann ändere ich die schnell. Das Einzige da an Kritik, die haben so ein Feld, also wenn du zum Beispiel hast einen Motor und eine Leistung und oft hast du ja bei alten Autos so Umbauten wie den 914-6 GT, der hat hier jetzt 210 PS und dann steht, weil ein normaler 914-6 GT hat 914-6 hat 110 PS gehabt, mit 2 Litern 6. Und bei Classic Trader steht
ist ja nicht so üppig.
Nee, das ist Quatsch.
Ja, ja.
Muss man die Zeit sehen und
das ich Gewicht. Ich weiß.
Ist ein 2 Liter Sechsel, ist war der kleinste 911er Motor eigentlich. Also bei Classic Trader steht dann aber 210 PS, in Klammern original 110 PS. Und da steht immer eine originale PS-Zahl dahinter, die aber in einem bestimmten Prozentsatz immer falsch ist. Das ist dann nicht die richtige. Anstatt 103 PS steht dann da 105 PS oder so. Erstmal finde ich es total bescheuert, dass da die Original-PS-Zahl steht, weil wenn ich als Garagist ein Auto inseriere, dann weiß ich doch, was ich inseriere und welche PS-Zahl das hat. Also ich bin nicht doof. Ne? Und wenn ich reinschreibe 210 PS, dann hat er die halt, meine Güte. Dann ist das zu akzeptieren. Dann muss man nicht in Klammern dahinter schreiben, original 110 PS. Das ist die einzige Sache, die mich bei... Also es sind so ein paar bei Classic Trader so Kleinigkeiten, aber kann man drüber hinwegsehen.
Als Nichtwissender würde ich ja dann fragen, wie kriegt man das eigentlich hin, einen 110 PS Motor auf 210 PS
genau,
zu bringen?
Richtig. Genau, richtig.
So. Das kann ja nicht
besonders,
nur...
Besonders dramatisch,
deshalb,
es gibt Plattformen, wo ich nicht stattfinde, weil ich sie entweder, zum Beispiel Autoscout finde ich grafisch, gefällt mir nicht, finde ich scheiße. Und Autoscout hatte früher, die haben mit mir so Tests gemacht, Autoscout haben mich früher immer angeschrieben, ja, willst du hier auch? Ja, okay, ja, kostet erstmal 2 Monate nichts, ja, probieren wir. Autoscout hatte früher keine Freifeldsuche, sondern du konntest nur einen Typ suchen, aber nicht in einem Feld eintragen irgendwas. Was du hatte mobile aber schon immer. Du hattest immer Freifeldsuche in mobile. Mhm. Ist auch ein komplizierteres System, wesentlich aufwendiger, ist klar. Mhm. Und du hattest bei Autoscout obendrein bei der Inserierung Zwangsschritte. Das heißt, du musstest, ich weiß nicht, wie es heute ist, du musstest einen Typ auswählen oder anklicken des Herstellers. So, und jetzt hat also Autoscout gesagt, okay, wir machen mit dir hier so ein, hast hier 2 Monate gratis, wir importieren die Daten von mobile.de. Jetzt habe ich einen BMW 2500 E3. So ein BMW 2500 E3, den gibt es aber nicht in der Liste von Autoscout. Also geht das System bei und adaptiert davor, da steht dann BMW, andere, pass auf, das steht dann auch in dem Text hinterher. BMW, andere, 5er BMW, 2500. Dann sehe ich meine Anzeigen und sage, habt ihr was geraucht? Dann habe die gelöscht, ich habe die sofort wieder gelöscht. Als wenn ich zu doof wäre, mein Auto zu inserieren. Aber es ging gar nicht anders. Du konntest nicht sagen BMW und hat dann auch ein Freifeld, wo du reinschreibst 2500 und ist es so inseriert.
Es ist im Übrigen auch das Problem auf den spanischen Börsen. Deshalb steht oft dann im Text drin, ich konnte ihn nicht anders inserieren als und so, weil er auch in eine Form gezwungen wurde. Ja. Und dadurch findest du natürlich keine Autos. Das heißt, bei Klassikern ist es eigentlich notwendig, dass du eine sehr gut funktionierende Freitextsuche hast, weil es gibt einfach natürlich viel zu viele unterschiedliche Modelle. Die kann ja auch keiner vorprogrammieren. Macht auch gar keinen Sinn. Warum auch? Ne? Warum auch? So, genau. Da programmierst du was vor, was es dann die nächsten 20 Jahre nicht gehandelt wird. Das ist ja Blödsinn. Aber deshalb eignen sich natürlich diese Plattformen nur sehr gering. Oder aber man macht das so wie ich. Mittlerweile ist es ja so, dass es eben immer weniger alte Autos gibt. Also sprich, natürlich werden die Autos, wenn du selektierst, von 80 bis 85, werden insgesamt immer eher weniger. So, es sei denn, es gibt mal irgendwie so einen Trend, dass viele importiert werden, aber es werden weniger. Und ich gehe nur noch nach Baujahren. Das heißt also auch in Spanien ist es halt so, ich gehe nur in die Börsen, gebe dort gar keine Marke ein, weil das ist erstmal für mich auch irrelevant, weil es gibt ja viele Impulse, die dadurch entstehen. Und ich gebe nur an, bis Baujahr X und auch Laufleistung. Ne? In Spanien, das ist auch so geil. Also erstmal habe ich das Gefühl, wenn jemand sein Auto verkauft, löscht keiner seine Anzeige. Ne? Die sind dann so, ach, ist mir doch scheißegal. Ne? So. Das heißt, da sind dann Autos drin, die sind wahrscheinlich schon seit 3 Jahren verkauft, sind aber immer noch drin. Und dann siehst du oft, 12.500 Kilometer gelaufen. Und dann guckst du dir die Bilder genauer an und siehst ein Bild vom Tacho und denkst, nee, 125.000. Nee, meinst du, das korrigiert der mal dann, wenn er ihn der Erste darauf aufmerksam macht oder so? Nö. Nee. Ne? Und das passiert alles übrigens super, super oft. Das heißt, die Anzeigen dort, es ist eigentlich keine Anzeige dabei, die nach einem vernünftigen Standard vernünftig annonciert ist. Ja, ja. So. Und hier, das ist ja der Vorteil so ein bisschen auch vom Mobile. Mobile, ich bin gar kein großer Fan davon, weil das, was sie dafür verlangen und das, was sich in den letzten 20 Jahren bei Mobile verändert hat, ist fast gleich null.
Die Leistung wurde immer weniger.
Genau. Nur das Einzige, was wirklich top ist, leider funktioniert die App recht schnell. Auf dem Browser finde ich, mit einem, übrigens bei dir ja wahrscheinlich auf deinem Mac läuft das auch ganz vernünftig. Bei mir war das eine Zeit lang und jetzt geht's mittlerweile mit den verschiedenen Browsern auf einem normalen PC absolut zum Kotzen mit 1000 Pop-ups, Werbung. Ich will das alles natürlich nicht. Deshalb habe ich das im Grunde nur über mein iPad und über die App bedient. Und ich hatte jetzt echt Hoffnung bei Autoscout, weil die ja so ein sich ein bisschen neu erfunden haben, aber es ist leider gefühlt im Hintergrund immer noch dieselbe Art Datenbank, die nicht so richtig geil ist.
Die Farben neu erfunden.
Und genau, also ja, man bekommt den Eindruck, dass genau. Aber ich habe eine neue Hoffnung, weil einer meiner lieben Kollegen und Podcast-Hörer jetzt leider uns verlassen hat bei Mercedes. Der war Transporterverkäufer. Und der ist jetzt Key Account Manager bei Autoscout. Und vielleicht kann der mal ein paar Impulse einsammeln. Weil im Endeffekt, ganz ehrlich, Autoscout ist natürlich deutlich günstiger nochmal als mobile. Und es ist eine Plattform, die hat einen kleinen Vorteil. Autoscout hat in den verschiedenen Ländern Unterseiten. Das heißt also, Autoscout gibt es auch in Spanien. Mobile gibt es in Spanien nicht.
Aber mobile gibt es auch gibt's in Frankreich. Mobile gibt es in Italien als eigene Seite.
Ja, weil also,
das gibt es schon.
Ja, okay.
Ja, ja.
Ja, okay.
Das gibt schon, aber genau, und mobile ist aber, man muss sagen, über mobile verkauft man Autos.
Ja, das ist halt so.
Das wissen die und das lassen sich bezahlen. Die Leistung wird halt geringer. Und dann kriegst du so Anrufe, wollen Sie nicht mal das Paket und das Paket dazu buchen? Ich sage, gucken Sie mal auf meine Seite, was ich für Autos verkaufe. Und dann, macht keinen Sinn. Das sehen Sie. Weil,
ist ja klar.
Genau. Das Gleiche, ich habe auch mal probiert, bei Classic Driver zu inserieren früher, ganz am Anfang. Mhm. Und da habe ich mich so total geärgert. Die haben auch so komische Zwangssachen dann beim Inserieren. Mhm. Und da hatte ich einen Mercedes 220 SE Coupé inseriert, einen W111er. Mhm. Und in den Anzeigen steht dann drin, oder damals stand da drin, Mercedes W111 Coupé oder Cabriolet 220 SE. Ja, wie? Coupé ist doch ein Coupé. Ich habe doch ein Coupé inseriert. Nein, der Baustein in dem System sagt Coupé oder Cabriolet. Ist aber Quatsch, bei W111, dann ist es noch nicht zu Ende. Da kann eine Limousine sein, nämlich eine große Heckflosse. Ist auch ein W111. Also, eigentlich müsste da drin stehen Limousine, Coupé oder Cabriolet. Und da habe ich dann auch gesagt, Leute, wenn ich mein Auto nicht so inserieren kann, dass es nicht so aussieht, als wenn ich zu dumm mein Inserat zu schreiben, dann bin ich raus.
Also ich könnte jetzt noch mal richtig drauf einsteigen.
Weißt du, wo ich das alles machen kann, wie ich es will? Auf meiner eigenen Homepage.
Genau. Und das ist genau auch unsere Entscheidung gewesen. Wir haben uns, die Niederlassungen sind ja miteinander organisiert. Also der Mercedes hat ja einen Vertrieb, einen eigenen Vertrieb, also sprich die Niederlassungen. Und wir haben seit vielen Jahren jetzt eine Seite, die heißt traumsterne.de. Und da können wir natürlich auch, ich sag mal, alle unsere Erkenntnisse besser einbauen. Und ich habe da in den letzten, anderthalb Jahren stark mit dran gearbeitet, diese Seite zu verbessern und zu verfeinern. Weil das war ursprünglich meine Seite, wo nur unsere Vorführer drauf waren. Dann eben jetzt auch die jungen Sterne. Und das ist nicht ganz unkomplex. Also du musst dich damit extrem auseinandersetzen, die verschiedenen Bedürfnisse, die sich ja auch im Laufe der Zeit ändern. Und du brauchst halt so ein paar Informationen, was suchen die Leute eigentlich? Weil als Spezialist würdest du eine Seite ganz anders gestalten wie als Kunde, der eigentlich sagt, pass auf, für mich ist aber gar nicht wichtig, dass das die und die Klasse ist, sondern ich brauche nur ein Auto, was 5 Türen hat und ein Automatikgetriebe und nicht mehr als 20.000 Euro kostet. Mal ein Beispiel, ne?
Ja.
Und von daher ist das nicht ganz unkomplex, aber was wir halt dann gesagt haben, um einfach auch ein bisschen mehr Drall auf die Seite zu bekommen, ist, dass wir gesagt haben, wir bewerben die jetzt stark und wir sagen eben auch jedem, dass unsere Autos die ersten Wochen nur dort sind und dann erst auf den anderen Börsen landen. Damit sparen wir uns natürlich Geld, wenn sie vorher verkauft sind, weil wir dann gar nicht erst in Mobile investieren müssen. Und zum anderen ersorgen wir natürlich Druck auf der Seite, weil wenn das ein Kunde verstanden hat, der will natürlich nicht sehen, was irgendwie schon lange steht, sondern meistens sind die Menschen ja interessiert an dem, was neu reinkommt.
Ja, das ist ganz lustig. Bei mir ist es so, dass ich manchmal Zuschriften bekomme, dass ich ein gewisses Auto dann doch nicht auf der Seite inseriert hätte sozusagen. Mhm, und da weißt du, dass die halt dann schon auch auf meiner Homepage extrem
genau gucken, ne? Genau. Ich habe übrigens Ich habe übrigens zu Hause nochmal gewühlt, weil ich wusste, ich habe ein Preisblatt beziehungsweise hier so eine kleine Werbung, das muss bestimmt mal von der Messe gewesen. Wir haben ja über diesen Alba Sonic Speedster hieß er, Alba Sonic Speedster gesprochen. Ich habe hier so ein Preisblatt, ich müsste mal gucken, von wann das ist, aber ich vermute mal irgendwie so Early 80s oder Late 70s. Da ist der Speedster noch nicht drauf, aber der Alba Sonic. Und dann lies mal, wie selbstbewusst die den betiteln hier.
Exklusiver Sportwagen mit internationalem Styling. Benzinsparend durch aerodynamische Karosserie und leichtes Gewicht. Motoren, Golf GTI 1,8, Alba Gitterrohrrahmen oder hier aufgebohrte Käfermotoren. 1,3, 1,6, 2 Liter, 2,2 oder 2,4. Also da konntest du eine richtige Rakete bauen, ne?
Naja, also wenn das Ding einen Golf-GTI-Motor hat, ist das ja schon ganz lustig, ne?
Der Alba-Käfer sieht auch geil aus, der Super-Käfer.
Der sieht mega, klar, wobei der auch,
voll geil.
Also wobei sowas auch am Ende in den 90ern zum Beispiel ganz schwer zu verkaufen war, ne? Ich meine, gut, sorry, Leute, das muss mir mal jemand erklären. Wie funktioniert denn eine Sidepipe bei einem Auto mit Heckmotor?
Gar nicht. Das ist einfach nur Show. Die sind tot, garantiert.
Aber mir gefällt der Alba Buggy tatsächlich ganz gut. Also da ist ja einer mit Flügeltüren hier drauf. Der heißt Alba
Buggy. Also ist auf jeden Fall so alt, der Prospekt. Hier sind die Postleitzahlen noch vierstellig.
Klar, das ist klar. Das wurde ja erst 90er.
Ja, genau. Farbkatalog, 10 D-Mark in Briefmarken oder Scheck beilegen.
Das war, stimmt, du konntest früher manchmal Kataloge bestellen gegen Briefmarken. Ne?
Genau.
Briefmarken war offizielles Zahlungsmittel.
Hier, die Bereifung übrigens, hinten entspricht die dem König Mercedes. Der hat hinten 345, 35, 15 Zoll Pirelli P7.
Boah, ey.
Der Alba Sonic.
Mhm. Und wenn du dann nur den kleinen Motor geordert hast,
dann... Und vorne hast du 195er, 13, vorne 13 Zoll, hinten 15 Zoll. Siehst du ja auf dem Bild. 12 mal 15 hinten, da kannst du dich, das ist auch ein richtig, guck mal, das Bett, das ist beim König.
Unglaublich. Ja, aber ist das auch eine andere Felge gefühlt hinten, ne, als vorne? Also anderes Felgendesign?
Ne, siehst du es nur so tief drin, das ist eine Stahlfelge umgeschweißt. Das ist ja gar keine Alufelge. Das ist doch hier, das Design ist doch von der VW Käfer Sportfelge.
Stimmt.
Der Stern.
Stimmt.
Und dann nur tiefer geschüsselt, ne?
Oh, was die da gemacht haben, ne? Komische Sachen.
Ja. Ja. Ey, der Sonic ist aber auch echt hier eine hässliche Karre, ne?
Ja, da stimmt ja nichts an dem Auto, ne?
Die Proportionen sind unterirdisch.
Ja.
Aber es ist internationales Styling. Die Welt, Sonic GT, die Weltneuheit.
Ja. Ja. Ja, schon stark, ne?
Da gab's dann Markttür, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Nein, natürlich nicht. Und natürlich nicht. Und ich vermute, ich weiß nicht, ob das immer, musstest du die immer komplett kaufen oder konntest du die als Kit kaufen? Also ich glaube, dann gab es immer den einen oder anderen, der gesagt hat.
Steht doch, Alba macht es möglich, dass sie ihren geheimen Wunsch selbst erfüllen
ja,
können.
Das
ihren geheimen Wunsch, sämtliche Modelle als Bausätze für Selbstmontage auf unverkürztem VW Käferfahrgestell.
So, und genau das.
Sämtliche.
Ja, pass auf, und das war natürlich der Reiz. Weil ich glaube, einige haben dann halt so ein Ding bestellt für keine Ahnung, was das gekostet hat.
Du hast einen Unfallkäfer genommen.
Klar, aber noch
mal. Abgeschnitten.
Aber nochmal. Hast du schon mal ein Auto selber zusammengebaut? Nee, genau.
Aber du, was willst du denn zusammenbauen? Du hast das Fahrgestell mit Motor und es ist ja alles komplett. Da viel Elektrik hast du nicht.
Ja, nee, ist klar.
Tacho und da ist ja nicht viel.
Vielleicht gibt es ja einen unserer Hörer, ich kann mir sogar vorstellen, dass es das bei unseren Hörern gibt, der so ein Projekt mal gewagt hat
Der Trick,
und der darüber erzählen
der,
mag.
Der weil Trick ich glaub, war ja, alte Käferchassis zu nehmen.
Ja. Ja,
du hast dann einen Käfer von 1963 genommen und die Karosserie weggeschmissen und hast da drauf einen Alba-Buggy gebaut und der war dann Baujahr 63 und entsprach dann halt den 63er Zulassungsbestimmung. Also keine ASU, keine Gurte, kein gar nichts. Ne?
Ja, und vor allem auch kein TÜV, hätte ich fast gesagt.
Doch.
Also ja, weiß ich nicht. Ich finde es abenteuerlich, aber gut. Dann habe ich nochmal hier, das finde ich auch super interessant, das ist das erste Prospekt gewesen vom 107er. Guck mal, Jens, das hast du wahrscheinlich auch so noch nicht gesehen.
Doch.
Okay. Ja?
Ja. Ich glaube, den habe ich sogar irgendwo.
Ja? Weil ich finde daran so besonders.
Auch mit einem Spiegel.
Ja, und da sind so ein paar Dinge dran beschrieben,
keine Ahnung,
die damals ultramodern waren. Und man darf ja wirklich nicht, man muss das halt in einem zeitlichen Kontext sehen. Als der 107er SL kam,
guck mal, das Bild
war vorher die Pagode. Und die Pagode ist ja innen auch wirklich noch richtig alt.
Und das Auto hier, dieses Bild, ist so eher schon 60er Jahre noch. Von der Optik her, wie es fotografiert worden ist.
Ja.
Guck mal, hat er Kopfschützen? Nein.
Nee, das ist auch, und 107er ohne Kopfschützen.
Der hat auch keine Kopfschützen hier.
Ja, aber wofür auch? Da war ja noch nichts mit Sicherheitscabrio.
Nee. Der hat keine Kopfschützen, dann hat er vielleicht auch keine Gurte.
Guck mal.
Ja, hier auch.
Guck mal.
Hier auch.
Auch. Und ich möchte behaupten, weiß ich nicht, ob man da. Also ich sehe hier keinen Gurt, ne?
Scheinwerfer 1971. Nur 71 waren Gurte Vorschriften Deutschland.
Nee,
72 waren sie Vorschriften.
Ich hab's nochmal gelesen, 74.
Nein, das ist falsch.
74 vorne und 79 hinten.
Nein, das ist falsch. 79 hinten sowieso nicht. Hinten, die Vorschrift, dass hinten Gurte eingebaut werden müssen, die ist aus Ende der 80er Jahre erst. Und vorne ist 72 und rückwirkend bis Baujahr 70 musste nachgerüstet werden. Und ab Januar 76 ist Anschnallpflicht dann. 74, die Zahl gibt es nicht bei Gurten.
Ah, okay. Anschnall, ja, okay.
Aber
ja.
Hier auch geil, kein Radio und eine geschlossene Blende mit Schriftzug drauf. Haben wir nie gesehen.
Also ich weiß, dass das gab.
Habe ich noch nie gesehen.
Aber gesehen habe ich es auch bei keinem Auto, klar.
Also das sieht aus wie ein Phallus, ne? Also dieser Schaltknüppel, wenn du einen handgeschalteten 107 hast, da hast du da irgendwie so eine 20 cm lange Gummiwurst in der Hand. Also das ist wirklich ganz merkwürdig. Da haben die Designer echt geschlafen in dem Moment.
Phallus, ja. Ja, das stimmt. Das ist, und hier steht halt, also betont ist hier immer die Sportlichkeit übrigens bei dem Auto. Ne? Etwas, was du ja damals leidlich erfahren musstest, dass das leider nicht so ist. Ne?
Es läuft Sprit. Und doch, der hat Gurte, der hat ja auch die Schlitze drin. Und die Schlitze, mit hier ist ja der Gurt, der hängt dann da runter, die hat der König der italienischen Mercedes gar nicht. Das ist zu.
Tja.
Geil, diese alten Prospekte, Leute. Wenn ihr jetzt hier sitzen würdet, ihr würdet das gleich sehen. Ach, geil hier, ne, mit den alten Michelin-Reifen da drauf noch. Die gibt's ja jetzt wieder, die können wir
ja
drauf machen.
Das Profil, ja, das gibt's ja wieder. Das finde ich auch cool, dass die Reifenhersteller sich darauf wieder eingelassen haben und den Markt dafür entdeckt haben.
Ja.
Weil klar, da hast du natürlich keinen, also ehrlich gesagt, wenn du so einen Reifen bringst, dann kannst du da fast jeden Preis reinschreiben, weil die Leute es natürlich cool finden, diesen alten Reifen wieder auf ihrem Auto fahren zu können. Ja,
und vor allen Dingen
und nicht irgendwie so einen komischen.
Ja, und sind ja trotzdem moderne Mischungen. Das sind ja keine alten.
Genau.
Das ist ja kein altes Gummi. Das ist zweisitziges Roadster-Coupé mit hohen Fahrleistungen, aktiver und passiver Sicherheit und außergewöhnlichem Komfort. Das ist der 350 SL, der hier nicht mal einen zweiten Außenspiegel hat, geschweige denn Kopfstützen.
Tja.
Hast du jemals einen 107er ohne Kopfstützen gesehen? Original?
Ich habe tatsächlich, doch, ich habe mal einen gesehen, der gehandelt
sagen?
Wurde.
Ich fände es cool, ich würde den so fahren. Ich finde es geil.
Boah, wenn ich mir das, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn ich mir das so vorstelle, ohne Kopfstützen und ohne
Gurte. Serienmäßig?
Im 107er.
Serienmäßig Vierganggetriebe, nicht Fünfgang.
Nee, das ist übrigens, ja, Fünfgang war auch ganz selten übrigens.
Viergangzwang und auf Wunsch MB Automatik hydraulisch Vierganggetriebe.
Ja.
Was, aber ihr müsst mal die Werte sehen. Ne? 210 Höchstgeschwindigkeit 1971.
Ja, das
war ein richtig schnelles Auto.
Ja.
Porsche fuhr 220.
Ja.
911 war normaler. Weißt du, also du warst ja.
Und 911 war darauf ausgelegt, nur schnell zu fahren. Also,
genau.
Ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Prospekt, der gefällt mir sehr gut.
Vielen Dank
für den Einblick.
Finde ich auch. Ja, ich freue mich immer darüber, wenn ich so alte Dinge aus dem Hut zaubern kann.
Ja.
Ich habe heute übrigens mal wieder ein Buch mitgebracht. Das Buch heißt Einmalig, die skurrilsten Concept-Cars der Autowelt.
Ja. Ich hab
Modulo.
Farina Modulo, hast du mal im Original gesehen? Der ist so flach, ich weiß gar nicht, wie man da einsteigen kann. Keines von Rätseln. Keine Ahnung, der ist noch flacher wie ein Piper.
Ich habe hier gerade mal die Finger so reingesteckt, weil ich hier so 2-3 Autos mal rausgesucht habe. Also das Buch hier kann ich nur empfehlen, weil das wirklich tolle Autos drin sind.
Zeig mal das erste.
Audi Pikass.
Ja, von Giorgiaro entworfen.
Ist das nicht heiß?
Ja. Ja, also Audi 80 Basis.
Genau, und wenn man ihn sieht, würde man sagen, wieso Audi, das ist doch Scirocco. Also vorne sieht er ein bisschen aus wie ein Scirocco.
Ja, und wer hat den Scirocco entworfen?
Ja, klar, Giorgiaro. Auch Giorgiaro, klar. Auto sieht super aus, ne? Also ich stelle mir
da gab es so eine ganze Serie von Studien. Es gibt auch eine BMW-Studie. Es gibt 3-4 Studien, die alle sehr ähnlich aussahen in der Zeit von Giorgiaro. Und das war das Audi-Derivat sozusagen.
Ja, ich finde es halt cool, weil das ja Autos waren, die mit denen du tatsächlich auch fahren konntest. Also die waren ja, das waren fahrbare Studien. Wenn du mit so einem Ding jetzt hier irgendwo auf ein Treffen fährst, dann fallen natürlich alle hinten runter. Ja. Ne? Und wenn du dann noch sagst, hier Audi Pikass und alle, Audi was?
Ja.
Dann hier Auto Bianchi A112 Giovanni.
Weißt du, wie der aussieht? Es gibt einen, von Gurgel gibt es einen in Brasilien, gibt es einen Geländewagen, ich glaube, der heißt Xante oder Xavante, der sieht genauso aus. Das war ja auf Auto Bianchi A112 Basis die Idee eines
Buggys. Ja, eines Buggys, genau. Ja,
so. Weil der sieht genau aus wie der Gurgel, finde ich.
Total schön, also auch total schön, der Innenraum, alles in Orange.
Ja, ist cool, ne?
Mega, ja, sowas, da stehe ich voll drauf. Und was hier halt drin ist, Mercedes NAFA. Und der Mercedes NAFA, also ich meine, da kann man wirklich drüber lachen, wenn man die so das erste Mal gesehen hat. Das
Nahverkehrsfahrzeug.
Ja, genau.
Ja, also dieser, der Ur-Smart.
Man könnte sagen, der Ur-Smart oder die UAA-Klasse.
Ne, die Ur-Idee des Smart, sagen wir es mal so. Sieht, aber weißt du, wie der aussieht? Es gibt von Volvo aus den 70er Jahren so eine Elektrokarre mit so kleinen 10-Zoll Rädern. Die sieht genauso aus. Kennst du den Volvo, den Elektro-Volvo?
Nee.
Auch für einen Kurzverkehr? Sieht genauso aus.
Ja? Hm? Ja, witzig eigentlich. Also die Idee, klar, dann eben schon Anfang der 80er, Monospace-Karosserie mit einer Tür, die elektrisch weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall nach vorne.
Wie beim Peugeot 1007.
Eine Schiebetür nach vorne, Entschuldigung. So,
das ist nach hinten.
Bitte?
Wie beim Peugeot 1007.
Genau, da geht es
hin. 107.
Ja, 107. Was ich übrigens sorry, ich finde das Auto nicht unclever, aber fand er war nicht erfolgreich.
Fand
er
ich
war
mal nicht gut erfolgreich. Das habe ich schon mal erzählt, eine Luxusvariante mit Leder und so.
Und dann eben auch hier VW-Studien, wie ein VW Chico.
Ja, der Chico ist ja der praktisch daraus ist der Up entstanden, mehr oder weniger.
Ja, okay.
Hat der Chico eigentlich einen Heckmotor?
Boah, Chico, 1991 und Zweizylinder-Benziner plus E-Maschine. Auch das, ne? Ja. Leute, 1991. Das, was du jetzt sagst, ist wahrscheinlich ja nicht weder richtig noch falsch, weil er wird ja einen Motor vorne und einen hinten gehabt haben.
Das ist richtig.
So. Aber die Idee, ja, cool.
Sag ich mal, welches ist das?
Rover Mini Spiritual. Ja, genau. Spiritual sozusagen, aus 97. Ja. Ja, gut, dass der Mini nicht so gekommen ist, ne?
Das ist richtig.
Das sieht irgendwie auch eher, es sieht aus wie, ist ein bisschen Smart, erkennt man drin, ne?
Ja. Aber der Smart war ja gerade, der Smart, den gab es ja schon als Studie.
Genau.
Der kam ja Oktober 98 für Erstauslieferung.
Genau. Ja, und hier, also das ist ja auch Quatsch, ne? Ich meine, die schreiben hier Retro-Design. Also wenn sie beim Mini-Retro-Design ansprechen, dann heißt es ja, der müsste aussehen wie ein alter Mini. Hat damit nichts zu tun, aus meiner Sicht.
Also sieht aus wie ein Rumpler-Tropfenwagen von 1927.
Was gibt's sowas? Rumpler-Tropfenwagen?
Kennst du nicht? Das aerodynamischste Auto der Welt gewesen damals.
Wie hieß der?
Der vom Ingenieur Rumpler, der Tropfenwagen. Kennst du nicht?
Nee, kenne ich tatsächlich nicht.
Der Rumpler-Tropfenwagen ist tatsächlich...
den kenne ich tatsächlich nicht, den Rumpler-Tropfenwagen.
Ja, aber das ist.
Ich weiß aber jetzt, wie die Folge heißt.
Nee, aber das ist gar nicht so lustig.
Rumpler-Tropfenwagen. Nee, das ist nicht lustig, aber wenn es das gibt, ist es nicht so lustig wie ausgedacht. Aber, Rumpler-Tropfenwagen. Du suchst ihn jetzt gerade raus und willst ihn mal
das
zeigen.
Das ist der Rumpler-Tropfenwagen. Höchst aerodynamisch.
Boah, der sieht ja cool aus.
Aus den 20er Jahren.
Sieht ein bisschen aus wie ein Guppi.
Science Fiction in Stromlinienform.
Sieht ein bisschen aus wie ein Guppi. Ja. Okay, krass.
Das ist richtig krass.
Rundrum verglast?
Ja. Geil. Ich weiß gar nicht, welches Jahr war denn der Tropfenwagen? 21? Nee, 25. Doch, zwischen 21. Das ist eins, doch, habe ich recht. 21 und 25 sind mehrere produziert worden davon.
Boah, man hat den Eindruck, Jens hat damals schon gelebt.
Und der Rumpler-Tropfenwagen, der hat irgendwie einen CW-Wert von unter 0, irgendwas mit 0,2 oder so gehabt. Also
ernsthaft schon?
Ja, natürlich. Ja, das Besondere, der Rumpler-Tropfenwagen ist die aerodynamische Grundkonstruktion, an der sich bis heute die Leute, die müssen sich an dieser Sache orientieren, was der Rumpler gemacht hat.
Okay, krass. Hat er sonst Flugzeuge gemacht oder was? Oder?
Das weiß ich gar nicht.
Okay. Ja, krass. Das werde ich mir nochmal durchlesen. Guck mal, schade, dass dieses Auto nicht gekommen ist, ne? Das wäre es nochmal gewesen.
Der
ne?
war auch in Metropolis zu sehen, im Film. Kennst du Metropolis?
Ja.
Von
ja.
Lang? Lancia Fulvia-Studie. Auf Fiat Bacchetta-Basis übrigens, ne?
Ist das nicht ein hübsches Auto?
Ja, das ist das Konzept, das auf der Bacchetta
entstanden. Boah, ist das nicht ein hübsches Auto? Ja, guck mal, von 2003. Wie cool wäre denn das gewesen? Vor allem bei der
Stimmt, du hast recht. Übrigens, der war Flugzeugkonstrukteur, der Rumpler.
Siehste?
Ja.
Ja, weil das Thema Aerodynamik bei Autos ja damals überhaupt gar keine Bedeutung hatte. Sorry, also wenig. Ne?
Ja.
So, weil auch Aerodynamik, darf man ja nicht vergessen, fängt ja auch erst bei einer gewissen Geschwindigkeit an, wesentlich oder relevant zu werden, kann man sagen. Ne?
Die ist eigentlich immer relevant, weil selbst kleine Autos und leichte Autos mit Aerodynamik weiter und schneller und sparsamer fahren
ja,
können.
Ja.
Muss man überlegen, der mit 2,3 Liter Hubraum hatte der und 35 PS und lief dann mit 100. Das ist ja schon ganz ordentlich.
Tja.
Es sind 100 Stück gebaut worden, das ist ja krass. Muss ja irgendwo welche geben noch.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Auto richtig, richtig Geld wert ist. Abgesehen davon, also ich habe jetzt eben nur ein kurzes Bild gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der halt auch so rundherum verglast. Muss ein wahnsinniges Feeling da drin sein.
Ja, die meisten davon liefen in Berlin als Taxis.
Steht hier. Okay.
Ist ja schräg. Ne?
Ja, aber nochmal, in Berlin als Taxi ist tatsächlich die strömungsgünstige Form relativ irrelevant.
Hier, Luftwiderstand 0,28.
Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn.
Ja.
0,28? Das ist ja ein Spitzen, also nach wie vor.
Ist ja heute noch ein Top-Wert.
Ja, ist ja kaum zu glauben. Ja, kaum zu glauben.
Der Fahrer saß vorne in der Mitte, dahinter war Platz für 4 Passagiere. Ein Kofferraum über dem Motor wurde erst später eingefügt. Der Fahrer saß vorne in der Mitte, ist auch geil. Ein geiles Ding. Rumpler Tropfenwagen, Leute, guckt euch das mal an. Der Frank lacht hier und jetzt hat Frank was dazugelernt.
Aber richtig. Aber mal so richtig. Guck mal, Jens, wenn das Auto, gekommen wäre, das hätte mich mal interessiert, ob man damit...
wäre kein Erfolg gewesen.
Okay.
Deshalb haben sie es auch nicht gemacht. Ich glaube, wir finden es nur alle cool hier im Westen.
Es ist von 2009
übrigens. Ja, wir finden es alle im Westen cool, aber im Osten fanden die Leute ihre Ostautos nicht mehr cool.
Naja, aber 2009 ist natürlich dann auch 20 Jahre nach der Einheit gewesen.
Ja, weiß.
Und ich finde die Form pfiffig, ne? Gut, wenn man ehrlich ist, ist es sehr nah dran an einem Mini, ne?
Ja, nee, sieht aber schon richtig, ist pfiffig.
Also sieht gut aus.
Ja sieht pfiffig gut aus. Ist ein ganz tolles Wort. Das
gefällt mir. Pfiffig ist so ein, ja. ist so ein Wort, wie sagen ältere Menschen. Also Oma und Opa sagen das zu ihrem Enkel, wenn er beim Friseur war.
Genau, oh, das ist so eine pfiffige Frisur.
Das sieht wirklich pfiffig aus. Ja. Genau. Daher kommt auch der Begriff Fifi. Ja. Ja, und dann hier vielleicht nochmal als letztes Peugeot e-Legend von 2018.
Das ist ein richtiger Kracher. Das ist ja Peugeot 504 in modern.
Mega.
Mega. Damit haben sie auch so ein paar Events und so. Da gibt es so Fahraufnahmen. Events gemacht, das ist richtig geil, das Ding.
Und, sind wir mal ehrlich, wenn du das jetzt anguckst, das ist ja von 2018, ist ja nicht ewig lange her, ja. Aber viele Designelemente findest du jetzt tatsächlich wieder. Wie zum Beispiel diese Rückleuchten mit den drei Streifen, im Grunde ein bisschen Mustang-ähnlich in schwarz.
Ja, aber die, auch die Kühlergrill. Die Rückleuchten, die hat ja der erste Peugeot.
Ja, natürlich, schon
in 60er Jahren gehabt.
Ich weiß. Ja, klar. Deshalb, da sind ja auch viele.
Aber auch hier dieser Mist, ne? Mit diesem kleinen Lenker und darüber die Instrumente. Das verstehe ich nicht bei Peugeot. Das ist ein Grund, kein Peugeot haben zu wollen. Ich finde den Innenraum, das finde ich so hässlich.
Ich würde mir da erst ein Urteil tatsächlich drüber erlauben, gefahren? Wenn ich das gefahren bin. Ich bin es nämlich noch nicht gefahren. Ja. Also das, sonst könnte ich da mehr zu sagen. Ich gucke auch immer, es ist ganz witzig, wenn ich auf der Autobahn einen überhole, ne, gucke ich da immer rein, weil ich das auch wissen will, wie funktioniert das? Kannst du wirklich über dein Lenkrad so rüber gucken? Weil das Lenkrad ist ja wirklich enorm klein in dem Auto, ne? Ist das ein richtig kleines Lenkrad? Und dass das Vorteile haben kann, weil man natürlich in jeder Sitzposition dann die Instrumente gut ablesen kann, was ja oft so ist, wenn du dich in ein Auto reinsetzt, in einen Mietwagen, sitzt du erstmal drin, guckst durch dein Lenkrad und kannst die Hälfte nicht erkennen. Ne? Das hängt aber mit der Sitzposition zusammen. Ich müsste es ausprobieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das blöd ist.
Ich finde es optisch nicht gelungen auch. Ja, so Innenraum ist für mich eine extrem wichtige Sache. Ich sitze ja im Auto, wenn ich fahre. Für mich wäre zum Beispiel ein schöner Innenraum noch wichtiger wie das Äußere vom Fahrzeug.
Mhm.
Ja, ich muss mich einfach, ich muss wieder ein Lobeslied singen, in meinem Volvo steige ich
ein. Nein, geht das schon wieder los.
Ich steige in meinem Volvo ein und sage, oh, ist das ein geiler Innenraum.
Ja, ich finde halt, also bei mir ist es wirklich so, dass ich Innenräume, die sehr unterschiedlich sind, sehr mag. Das heißt, ich finde es halt gut, wenn sich jemand mal was Neues ausdenkt. Und manchmal.
Ja, aber nicht auf Teufel komm raus.
Nee, nicht auf Teufel komm raus.
Das ist das Problem bei vielen Autos. Ein Gag jagt den nächsten bei den neuen Autos und denkst dir, Alter.
Ja, aber ich nehme mal ein Beispiel raus. Twingo Armaturenbrett, Anfang der 90er Jahre, als das Auto neu kam.
Ja.
Mit dieser Zentralanzeige in digital. Ja. Minimalistisch, nicht im Weg.
Mit den runden Knöpfen, mit den farbigen Knöpfen auch.
So. Ja. Und deshalb reizt mich tatsächlich, also ich gucke jetzt immer mal, mich reizt tatsächlich so ein Twingo, weil die auch.
Twingo ist doch klar.
Die Sitzbezüge und so. In dem Auto ist alles irgendwie ganz cool und anders.
Bei Twingo finde ich zwei Sachen cool. Entweder einen ganz frühen, in diesem typischen Gelb oder Grün oder so Rot.
Ja, mit den Kunststoffstoßstangen
mit Faltdach,
und nicht lackiert.
Genau. Oder ein Initial. Mit Lederausstattung und Schnickschnack. So, die beiden. Bei mir um die Ecke zu Hause steht immer ein Initial, leider im Kackzustand. Aber das ist geil mit dem Leder da innen drin. Klimaanlage hat der, ist total geil. Automatik gab es auch.
Ja, und ich weiß, dass in der absoluten Anfangszeit irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis, Eltern hatten so ein Auto als Zweitwagen. Und als ich dann das erste Mal da mitgefahren bin, mit dieser verstellbaren hinteren Sitzbank und so, denkst du, wie kann eigentlich so viel Platz in so einem kleinen Auto sein? Also du verstehst das nicht, weil das Auto ist ja nun wirklich damals, bevor der Smart kam, eines der kürzesten Autos gewesen.
Ja, aber es ist ja ein One-Box-Design.
Genau.
Ne? So, das ist,
ja, ist aber toll ausgenutzt. Und es ist ein tolles Beispiel dafür, dass One-Box-Design gut aussehen kann.
Ich weiß noch, wie der Mini dann rauskam neu. Habe ich in Köln, habe ich studiert Und ich hatte einen Smart. Ich hatte einen Smart Limited 1.
Genau.
So ganz neu. Und dann kam der Mini, kam ein Jahr später raus.
Weißt du eigentlich noch, welche Nummer du hattest?
Nee.
Weil das wäre ja mal interessant. Vielleicht
kann findet man Bildern den raussuchen.
Vielleicht findet man den wieder. Ja.
Ja. Genau.
Habe ich halt, bevor du es weiter sagst, halt kurz dein Wort, weil das gerade so gut passt. Und ich dich frage, welche Nummer das ist. Ich habe gelesen, Stirling Moss hat ein Zitat rausgehauen und hat gesagt, sein erstes Auto vergisst man genauso wenig wie seine erste Frau.
Ja und?
Ja, fand ich sehr passend. Aber ja und?
Okay. Wie so viele Frauen hat denn der gehabt? Polygam oder was?
Naja, die erste Frau, naja, gut, okay.
Lassen wir das. Ich bin in Köln, gab es dann bei der BMW-Handlung, war dann auch eine Mini-Abteilung. Und da habe ich gesagt, boah, der neue Mini, ich kaufe mir so einen Mini, das ist ja geil. Wie schön ist der denn? Hat mir von außen echt gut gefallen. Mhm. Und ich hatte damals, welchen Smart hatte ich denn? Hatte ich dann noch den Limited 1 oder habe ich schon Brabus gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall Smart. Einen Termin gemacht und du musstest richtig einen Termin machen für diese Probefahrt. Mhm. Und zwar, ich glaube, 14 Tage hat das gedauert, bis ich überhaupt da dran kam, weil jeder wollte unbedingt
diesen neuen Mini
haben und fahren. Ne? Ja. Und vorne um die Ecke, da weiß man, schau über einen Renault-Händler und da stand immer Twingos drauf. So komme ich da gerade wieder drauf. Dann bist du um die Ecke laufen, hin zu BMW. So. Da hatte ich den Termin. Und an dem Tag, ich war 20 Minuten vorher da, gehe da die Treppe hoch, war oben, stand er irgendwie. Und habe ich mir den angeguckt und setze mich da rein. Und er hat unten, hatte der so
diese
Kipphebel in der Mitte. Und neben die Kipphebel, das ist alles aus Plastik gewesen. Und diesen, da waren ja wie so Chrombügel da.
Ja, ja, genau.
Also, neben diese Kipphebel, die dann macht so. Und ich sagte, das kann nicht sein. Bin ausgestiegen, bin vorne zur Laterne gegangen, habe gesagt, Probefahrt hat sich erledigt, bin wieder gegangen. Und habe in meinem Smart gesessen und ein Smart war ein einfaches Auto, aber der war qualitativ geil, für die Zeit damals.
Okay.
Diese Hebel waren da nicht irgendwas, ich meine, also das war alles. Dann habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb so Innenräume, das ist für mich so wichtig, solche Sachen, weißt du?
Aber das ist auch natürlich eine der wichtigsten Dinge an einem Auto, finde ich.
Und da habe ich, das war's, Cut.
Ja.
Ich bin raus und gesagt, nee, Mini auf keinen Fall.
Ja, meine Schwester hat es weiter durchgezogen. Die hat sich damals. Ach so,
und dann habe ich mir die A-Klasse gekauft. Genau, das war's.
Ach, siehst du?
Okay. Und dann habe ich mir den A190 mit Brabus-Umbau gekauft.
Der war natürlich qualitativ im Innenraum.
Besser.
Nee, Granat.
Nein, der war nicht Granate, aber guck mal.
Der war schon,
ich hatte ja einen A190.
Du hattest schon auch mit dem Modellgepflichten. Der hatte nämlich dann schon ein weicheres, aufgeschäumtes
Armaturenbrett
und so. Dann das war schon
Lederausstattung gehabt, Lamellendach. Ja. Ich habe ja hier Radio mit Navigation, ich habe ja alles drin gehabt.
Und das Leder in der A-Klasse war nicht schlecht.
Nee, genau. Ja. Und der war qualitativ vom Anfassen, war das besser wie ein Mini.
Ja, 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 gut.
Und das wäre auch teurer, der Wagen.
Ja, wobei der Mini war auch ehrlich, also der Mini war ja nicht billig. Ne? Das Ding war selbst in der Standardvariante und so. Meine Schwester hat damals irgendwie, keine Ahnung, so einen roten gehabt, irgendwie eins. Das war der erste, den sie hatte. Danach hatte sie nachher so einen Cooper S-Apparat. Und bei ihr war das halt auch so, die hat vorher, keine Ahnung, die erste Auto war ein Opel Kadett E. Gott, oh Gott, also das schlimmste Auto ever. Da wurde ich damals gefragt, ob ich den dann nachher haben wollte. Und so, nee, lass mal. Ne? Also war in so einem, Opel Kadett E in diesem dunkelrot Uni, weißt du, so Uni, nee, so ganz komische Farbe, 60 PS.
Rostschutzfarbe.
Genau, schlimmes Auto, mit dieser originalen Radkappe, mit so kleinen Öffnungen außen, ja, ja. Ne? Ganz schlimmes. Also das Auto, an dem Auto war auch nichts wirklich emotional oder schön.
Nee,
war
nicht der Auftrag.
Nee, das war alles nix. Und sie hatte vor allem, ich habe ihm gesagt, so ihr erstes Auto ist natürlich Blödsinn, sie hatte mehrere Kadett C vorher. Dann waren aber irgendwann keine mehr zu kriegen, weil die waren dann alle irgendwie tot. Zwei haben bei ihr auch das Zeitliche gesegnet, einer bei einem Wildunfall, einer bei Orange und einer Mint. Das war auch ganz cool. Naja, und sie hat dann irgendwann ein paar Mazda noch gehabt und dann ging das los mit diesem Mini. Und den Mini Cooper S bin ich dann auch mal gefahren, als sie den hatte. Den hat sie dann irgendwann abgegeben und hat dann sich, damals die A-Klasse neu kam. Also meine Schwester war so eine so, es gibt ein nagelneues Auto, irgendwie das hat keiner, das ist irgendwie anders, der Mini. Fand sie cool und als dann Mercedes von dieser hohen A-Klasse weggegangen ist zur flacheren, dann war sie eine der ersten, die dann tatsächlich so eine A-Klasse gekauft hat und hatte damit auch Spaß. Fährt bis heute jetzt Mercedes. Ja, er soll es ihr verübeln, ne? Ein Auto übrigens, was du bestimmt irgendwann mal, wenn sie mal wieder eine neue Idee hat, hier in der Garage 11 verkaufen kannst. Der hat nämlich ganz wenig gelaufen. Sie hat so ein A250 Motorsport Edition Petronas.
Geil, den verkaufe ich.
Das ist ein geiles Auto. Ich glaube, der hat jetzt 30 gelaufen oder so. Ja. Sieht total
ganz
scharf ernsthaft? Aus.
Es ist kein Auto, was ich mir kaufen würde. Aber ich... Hier ist ja gerade so eine Kackbaustelle und du musst ja, du kannst ja von hier aus zu Fuß nicht runter in den Tunnel gehen zur U-Bahn. Ist ja irgendwie alles zu, was immer die da bauen. Du musst ja bis vorne zur Kreuzung laufen, dann da hoch. Dann stehst du an der Kreuzung, Ampel ist rot und da kommt irgendwie so ein Sportmodell in leuchtend gelb, so eine A-Klasse.
Ja.
Bisschen
ja.
tiefer mit Alufelgen. Und da hab ich gesagt, wow, war irgendwie cool, ehrlich gesagt.
Ich ja,
um die Kurve.
Genau,
und dann habe ich gesagt, irgendwie ganz lässig, also nichts, was ich haben will, aber ich fand es gar nicht schlecht.
Nee, also ich finde auch diese, in Anführungszeichen, die, also kleineren neuen Modelle, A-Klasse, CLA, die haben schon auf jeden Fall einen gewissen Reiz. Die
fahren gut.
Ja, die fahren gut, also die sehen auch vom Design her, finde ich die auch, gut, was soll ich sagen, ich finde die tatsächlich gut.
CLA tue ich mich schwer mit. Nur, wie ich dir mal gesagt habe, ich habe mal einen gesehen, so ganz schlicht, ohne irgendwie groß Gedöns, keine Spoiler, nicht tiefer gelegt, im gedeckten Metallic-Ton. Da muss man sagen, doch, dieses CLA hatte was. So, also man konnte so ein bisschen Linie erkennen. Aber so richtig ist es halt ein gequetschter CLS. Ne? So.
Ja.
Egal.
Ja, also auf jeden Fall gibt es einen Reiz auch manchmal in irgendwie ganz neuen Autos, die vielleicht eine Form haben, die anders ist als das, was man so auf der Straße sonst sieht. Und mal gucken, was da so das nächste Auto ist, was uns begeistert.
Ja, was ich cool finde, ist hier, ich habe den Hersteller vergessen, es gibt ja diese Umbausätze von so einem italienischen Hersteller für diese großen Citroën-Transporter, dass sie so aussehen wie so ein HY.
Ja.
Und
ja.
Das gibt's jetzt.
Witzig, habe ich auch gesehen.
Gibt's jetzt den kleinen für den Berlingo.
Genau.
Genau, und das habe ich gepostet auf meiner Seite auch. Und da waren so geteilter Arsch. Ne? Also war einige gesagt, was soll die Scheiße denn? Und einige fanden es aber auch gut. Ich finde es gut, weil irgendwie ist echt pfiffig gemacht. Ne? Einer schrieb, das ist jetzt, der wäre viel zu schwer, der würde mehr verbrauchen, weil das wird ja aufgesetzt, die Platten. Aber sorry, das ist nur Kunststoff und relativ dünn. Also das glaube ich jetzt nicht, dass der jetzt wesentlich schwerer ist dadurch. Den muss ich mir, den Beweis muss ich erstmal sehen. Ganz interessant, dieses Geriffelte, ne? Das hatte die Kastenente ja nur aus Stabilitätsgründen oder auch der HY, weil geriffeltes Blech natürlich stabiler ist
als glattes Struktur, Blech. Genau.
So, das war ja der einzige Grund damals. Also war keine Optiksache. Und dieser Berlingo in diesem Umbau sozusagen, den finde ich richtig pfiffig. Also wenn ich irgendwie so ein Unternehmen hätte hier, keine Ahnung, wo ich ab und zu was ausliefern muss oder so hier in Hamburg, ich würde so ein Ding fahren.
Ja klar, hat einen mega Sympathiewert, weil er einfach sympathisch aussieht. Ja. Ich muss lachen, wo du das mit der Stabilität in den Blechen sagst. Ich habe das doch neulich, als du die orange Ente hier hattest. Und mein Vater hat ja auch eine. Wenn man die Motorhaube aufhat, abgesehen davon, dass man, wenn man die aufmacht, ja schon merkt, dass die Motorhaube extrem dünnes Blech ist. Genau, weil die so. Dann neigt man dazu, wenn man irgendwas am Motor machen möchte, dass man sich aufstützt an diesem Seitenblech am Kotflügel. Und wenn du das machst, der knickt weg. Also ne, nichts an dem Auto ist das so,
übrigens,
dass du dich da...
Fun Fact, das wissen auch viele nicht, die Motorhaube, wenn du am Motor arbeiten willst, die kannst du einfach rausziehen zur
genau,
Seite.
Zur Seite. Genau.
Die hat keine Scharniere in dem Sinne oben, sondern die sitzt in der Führung
richtig.
Einfach nur drin. Die kannst du zur Seite einfach so aus der Führung rausschieben richtig. Und einfach am Boden legen, dann ist nicht mehr im Weg.
Um ehrlich zu sein, das erinnert mich...
Eine Heckklappe genauso.
Genau. Es erinnert mich immer alles so ein bisschen an so einen Bausatz aus einem Überraschungsei, den du so zusammensteckst.
Ja.
Eine Ente ist nah dabei.
Ja, ist auch nicht stabiler.
Nee, aber der Gedanke dahinter ist halt cool, weil... wenn man sich halt diese Videos auch anguckt, wie sie so ein Ding zusammenstecken in der Firma oder also in der Fabrik, ne? Dann ist das echt so, zack, zack, hier, zack, und wieder so. Da ist nichts mit irgendwie, man braucht einen Akkuschrauber oder man braucht irgendwas. Nee. Deshalb, ich glaube, Bordwerkzeug bei einer Ente.
Hammer und 13er Schlüssel, keine Ahnung.
Ja, wirklich so. Ja, naja, da sind heute Autos deutlich komplexer geworden.
Hat eine Ente Bordwerkzeug, weiß ich gar nicht.
Ist eine gute Frage. Ja. Also auf jeden Fall hat eine Ente ja auch, glaube ich, noch eine Kurbel, ne?
Ja.
Ja. Genau. Weil Boxermotor. Genau. Und Boxermotor und an damit. Ja. Und gleichzeitig war das der Radschlüssel. Auf der einen Seite Radschlüssel und auf der anderen Seite diese Nut.
R4 hat auch Kurbel. Aber ich weiß nicht, ob du einen 1100er Motor noch ankurbelst, so richtig.
Naja, ich habe es dir ja gesagt. Selbst die Citroën GS hatte noch eine Kurbel.
Wenn es zurückschlägt, dann hast du Wadenbeinbruch.
Du, ist ja eh so, dass die meisten Menschen, ich habe das, vielleicht auch ganz interessant, wo du das gerade sagst, dass man muss ja wissen, wie man so ein Auto ankurbelt, so von wegen mit Daumen mit drüberlegen und so, über die Kurbel. Es haben einige geschrieben bei dem Post für den Rolls-Royce, den brennenden, dass es ja sinnvoll wäre, einen Feuerlöscher mit an Bord zu haben. Ich sage, es ist absolut sinnvoll, einen Feuerlöscher an Bord zu haben, aber es ist auch absolut sinnvoll, mal einen leer gemacht zu haben, um zu wissen, wie so ein Feuerlöscher funktioniert. Weil eins ist klar, die sind so klein, du hast damit nur ein ganz paar wenige kurze Stöße und du musst ganz genau wissen, wie du es machst. Wenn du noch nie ein Feuer gelöscht hast mit einem Feuerlöscher, dann nützt es dir nichts, wenn du ihn im Auto hast, weil du musst den benutzen. Und ich weiß das noch, ich bin ja bei der Feuerwehr gewesen, da haben wir halt öfter mal dann Versuche gemacht mit Feuerlöschern, die wir dann leer gemacht haben, um einfach zu sehen, wie löscht man ein Feuer richtig, gerade wenn irgendwie Benzin brennt. Und von oben rauf oder so, ne, das nützt gar nichts. Also da ist dein Feuerlöscher leer und du stehst da, hast einen leeren Löscher und das Auto brennt trotzdem. Du musst halt genau wissen, wie. Kurze Stöße, seitlich, am besten so weit von unten, wie du nur kannst, ans Feuer ran. Und von daher, ja, es ist schön, wenn man einen Feuerlöscher hat. Es nützt aber leider nichts, wenn man ihn nicht so richtig bedienen kann.
Ja.
Ne? Deshalb war vielleicht auch der Hinweis, ich habe bei meiner Führerscheinprüfung noch ein Rad gewechselt. Überlegt euch alle mal, wann ihr das letzte Mal selber ein Rad gewechselt habt. Das macht schon Sinn, nochmal irgendwie so ein bisschen zu rekapitulieren, wo ist eigentlich was und wie funktioniert das? Ja, naja, gut. Schon alleine, ich meine, du kannst ja viel kaputt machen, das wirst du hier auch schon öfter mal gesehen haben. Das ist auch übrigens kein Mangel bei einem Auto, aber wie oft wird ein Wagenheber an der falschen Stelle angesetzt?
Ja, klar.
So, und wenn du unter das Auto guckst, siehst du dann, es gibt eine Stelle, wo man ihn hätte ansetzen können, aber leider haben die alles getroffen, nur nicht genau, und der Rest ist verbogen. Ne?
Ja,
so, genau. Ist allerdings kein, wie gesagt, ist kein TÜV-Mangel, sowas passiert, ist aber natürlich alles andere als schön, wenn das Auto von unten im Schweller eben so ein paar, ja, sehr, sehr unschöne Stellen hat. Naja. Ja, an der Stelle will ich nochmal darauf hinweisen, ich habe das wieder mitgebracht, meine Inspirationsquelle ist sehr oft Autokatalog. Diese Autokataloge, die du ja auch alle hast, glaube ich, ne? Oder zumindest damals immer gekauft hast,
ja.
In denen wirklich alle Modelle drin sind. Hier übrigens auch nach wie vor, und man mag das ja gar nicht glauben, ne? Wie lange hat der Twingo denn Bauzeit gehabt, sag mal? Wann kam das Ding? 91, 92?
Nee. Ich glaube erst 93.
93
oder 94.
Weil das hier ist der Autokatalog von Modelljahr 2004.
Ja.
Übrigens deshalb mitgebracht, weil ich glaube, dass wenn man heute jetzt Bock hat und irgendwie ein bisschen Lust hat, irgendwas, ich sag mal, Klassischeres zu fahren, was man auch noch kaufen kann, muss man ja tatsächlich so in den Baujahren gucken, der Anfang 2000er, in denen leider viele Autos gebaut worden, die schon nicht mehr für die Ewigkeit sind.
Ja.
Ne? Das muss man halt so sehen. Ja. Also und ich fange mal mit etwas an, wo ich mich gut mit auskenne. So ein 2002er oder 2003er Mercedes CLK Cabriolet, ne? Das ist meistens, ist das jetzt hin. Also,
und zwar, gepflegt wurde oder meinst du technisch?
Nee, technisch sind die sogar noch, ich sag mal, brauchbar und machbar. Das war noch okay. Aber die Karosserien und was das Thema Rost angeht, das ist so viel und so viel Arbeit dann, dass es leider oftmals nicht mehr so richtig zu retten ist. Deshalb, du guckst dir manchmal Autos an, die sind 20 Jahre alt und wenn du dann genauer hinguckst, sind die tot.
Du hast nämlich ja darauf hingewiesen vor 14 Tagen auf diesen Post von Mozart Cars, von
dieser
Werkstatt.
Ja, von Mozart Classic.
Und ich habe mir, das Video habe ich bei mir auch nochmal gepostet von diesem
126er
Kackfass. Ganz ernsthaft, ich freue mich, dass es solche Videos gibt, weil das war ja auch ein 280.
Ja, 280 SE.
Genau. Es haben ja hier so viele Leute auch gesagt, wie teuer doch der 280 SE, der lange hier war.
Der hellgrüne.
Der hellgrüne, der aus Spanien kam.
Silberdistel.
Eine absolute Spitzenkarosse hatte. Auch der war ja dann in der Werkstatt in Köln. Und mit denen hatte ich ja gesprochen, der hat auch nochmal gesagt, was für eine Wahnsinnskarosserie das Auto hat, vom Zustand her. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass jemand für 10.000 Euro so einen Müll kauft, den du theoretisch ja voll restaurieren musst. Also das Auto, du kommst ja, in den müsstest du 40.000 Euro stecken, um in den Zustand von meinem zu kommen, so ungefähr. Ne? Deshalb, mich freut es, dass es solche Videos gibt, dass die Leute mal sehen, was es bedeutet, ein gutes Auto zu kaufen einfach. Ja?
Ja,
die hatten dann auch ein Video gepostet noch, ein CLK. Ja. Vermeintlich Top-CLK.
Ja. Ja, genau, ich weiß.
Der dann weiß, auch, genau. Und wo der neue Besitzer wohl auch in die Vollen gegangen ist, da will ich gar nicht wissen, was denen das Auto kostet hinterher. Und also der Antrieb kann nur sein, ich will dieses Auto haben im Top-Zustand, so wie hier mit dem Volvo 244, mit dem Gelben, das ja auch eskaliert ist dann.
Ja.
Das hat ja nichts mehr unbedingt mit monetärer Vernünftigkeit zu tun oder so.
Und ich war aber überrascht,
auch wie schlecht so ein CLK sein kann.
Ja, das
da
ja.
Ich so, mir ist sie so, what? Ich das Video angeguckt und gesagt, das kann doch gar nicht sein.
Und genau. Und also da kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, dass ihr euch mal die Videos anguckt von Mozart Car Classics, weil die das immer im wahrsten Sinne des Wortes sehr transparent darstellen. Und das ist eben ein gutes Beispiel, der 126er, und deshalb war ja auch mein Kommentar dazu, der vielleicht für euch alle gut nachvollziehbar ist. Es gibt eben doch noch die 1.500 Euro 126er.
Klar.
Sie kosten aber 10 und sind halt aufgehübscht. Ja, und das ist das, was mich auch so ärgert. Ja. Weil das hat ja, also es ist genau das, ja, es ist ein sehr ähnliches Phänomen wie mit Laufleistungen. Plötzlich, sie haben die, weiß ich nicht, mal ein Beispiel, die 500 Es, auf einmal wieder viele unter 200.000 Kilometern gelaufen. Ja. Komischerweise hatten sie vor 20 Jahren alle mehr, die bei Mobile alle drin 300.000 waren.
300.000
gelaufen, so. Ja. Und genau so ist es eben auch bei den 126ern. Man fragt sich ja, wo sind denn jetzt die Autos hin, ja, die 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro kosten, weil sie so viel Arbeit haben. Und sorry, es gibt sie noch. Sie sind nur alle zugeschmiert mit irgendeinem Quatsch, genau, und werden dann für einen hohen Preis von irgendjemandem verkauft, der, ich sag mal, zumindest mal keine Leidenschaft haben kann für das Thema klassische Automobile, sondern der lediglich eine Leidenschaft dafür hat, dass Geld in sein Portemonnaie kommt. Ja. Denn nur darum geht's dabei. Ja. Und das, finde ich, ist etwas, da, Leute, seht euch vor, das, es macht, also, abgesehen davon, das war ja nicht mal ein Schnapper, ne? Also, man könnte ja jetzt sagen, wenn er den für 6,9 verkauft hätte, wäre es ein günstiger 280 SE gewesen, der ganz gut aussieht.
Ja.
Also, man könnte denken, es war ein Schnapper. Für die 10, die er gekostet haben soll, ist das eine Katastrophe. Also und vor allem deshalb, weil du, welche Entscheidung musst du jetzt treffen? Also du musst ja folgende Entscheidung treffen. Entweder du stößt ihn so schnell wie möglich für das ab, was du dafür kriegen kannst, und sagst demjenigen aber auch alle Mängel. Dann kommen am Ende, glaube ich, 3.000 Euro bei raus. Oder aber du sagst, okay, ich habe jetzt hier Mist gebaut, ich habe aber ein bisschen Reserve, ich fange mal an. Und wenn du das bei dem Auto anfängst, die 40, die du gesagt hast, sind vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber locker 15.000 Euro fließen dann locker
mal
rein.
Nein, guck doch mal, was
ja,
im Durchschnitt heute eine Karosseriebauerstunde kostet.
Ja, hast recht. Ja, kannst dein Auto aber ja irgendwo
gibt ja kaum Karosseriebauer
in den Osten Europas bringen und das da machen lassen.
Aber
machen
doch
auch einige, sogar berühmte Menschen.
Berühmte Menschen machen das? Was meinst du?
Hä?
Was meinst du damit?
Ach. Ja, ja. Gibt ja Menschen, die ihr Auto dort restaurieren und lackieren und so lassen.
Und ja, dann, das heißt, also kann man ja machen. Die Frage ist, ob das gut ist, ne?
Also, eins ist ja auch klar. Da sind ja sehr, sehr gute Handwerker, das ist gar keine Frage.
Die brauchen,
aber das ist ja nicht der Grund, weshalb die Leute das da hinschicken, sondern der Grund ist meistens, dass es sich deutlich günstiger anhört und dass man so einen Festpreis hat.
Ja, yeah, ich habe mal so einen Mercedes gesehen, der zurückkam aus... Ich glaube, der kam auch aus einer polnischen Restaurierung zurück.
Wobei da heute die guten Autos landen.
Wo der Wagen in Anführungsstrichen falsch überrestauriert war. Wo zig moderne Schrauben verbaut waren, die da nicht reingehörten. Wo, weißt du, so. In so einer Art und Weise restauriert, wo du sagst, nee. Also authentisch ist anders irgendwie, ne? So.
Ja, und gerade da, wenn du das sagst, bei Mercedes ist es natürlich so, da gibt's natürlich einfach eine große Fangemeinde und fast jeder ist ja mittlerweile ein Spezialist, weil du kannst ja alles darüber lesen. Es gibt ja keine, ich sag mal, keine Dinge, die im Verborgenen bleiben, sondern du kannst im Internet dir die Mängel einer bestimmten Baureihe alle aufzeigen lassen. Also wirklich alle, ne? Und mit dieser Art und Weise musst du leider auch an ein Auto rangehen. Also du musst deine Emotionen bezüglich, keine Ahnung, Farbe oder auch Innenraumkombination oder genau so will ich ihn haben, musst du echt an die Seite schieben und musst wirklich eine Checkliste nehmen und musst sagen, was ist hier, was ist da, was ist da. Weil das Auto wird nicht besser, wenn es bei euch in der Garage steht, als das, was der Zustand ist, wenn du es kaufst. Und du willst auch in so ein Auto nicht investieren, weil nämlich genau das, was du sagst, es ist dann am Ende doch alles viel teurer, als man denkt. Selbst heute eine ganz normale Haube lackieren lassen, weil vorne vielleicht ein paar Rostpickel drauf sind, ja, dann ist die Haube doch nicht ganz gerade, dann hat die doch ein paar Steinschläge, dann sagt der Lackierer dir, ja, was wollen wir machen? Sei es drum, es ist alles teuer. Deshalb, ein gutes Auto kaufen ist in der Regel das Beste, was ihr machen könnt.
Ja, klar.
Kein schlechtes Auto kaufen.
Das war schon immer meine Maxime.
Es sei denn, ihr könnt vieles selber machen und habt richtig Bock drauf. Und selbst da merke ich, Leute, die das eigentlich könnten, haben immer weniger Lust drauf, weil es doch dann ein Teilethema ist, weil es am Ende auch da irgendwelche Fremdarbeiten gibt, die dann doch immer wieder teurer werden. Und weil du das auch heute nicht mehr bezahlt bekommst. Also wenn du so ein Auto jetzt, keine Ahnung, verkaufen möchtest, dann ist ein original gutes Auto immer besser als eins, was irgendwie dreimal lackiert wurde. Und das, glaube ich, ist nochmal auch so ein Hinweis an jeden, lieber noch ein Jahr länger sparen und ein gutes Auto kaufen, als eins kaufen, wo man sagt, naja, und das mache ich dann irgendwann.
Nee, macht man eh nicht.
Nee, macht man eh nicht und so richtig viel besser wird
er dann auch nicht. Kennst du das ja, ne, Frank, mit den ganzen Autos, die man nicht fertig macht.
Ja, naja, ja, ja, wobei ich da tatsächlich, bei mir gibt es keine Risiken in meinem, ich sag mal, Portfolio. Aber du hast halt recht, mir fehlt halt manchmal die Zeit und mein BX ist eben noch nicht auf der Straße, obwohl er es hätte schon lange sein können. Aber er hat halt leider die letzten Monate nicht die Priorität gehabt. Ja, und jetzt ist schon wieder der Winter da und jetzt echt, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ich will den fahren. Ich finde den cool, ich will den fahren und er ist es auch wert. Wenn du ihn sehen würdest, würdest du sagen, ja, dieses Auto muss eben auch, ja, in bewegt werden. So. Schönes Auto. Ja, so, schönes Auto. Ich greife mir jetzt mal wieder hier ein Quartett, mit dem ich dich ein bisschen ärgere. Wir nehmen mal hier wieder so ein Querquartett. Das finde ich immer besonders schön. Da sind auch die richtig guten Autos drin. Hat kein Deckblatt, ist auch nicht so wichtig. Wir brauchen kein Deckblatt. Die erste Karte ziehst du nicht. Das ist nämlich ein C 111.
Ja, geil, ne?
Boah, mega. Ja, naja. So. Bei dem Quartett könnte ich mir vorstellen, es ist immer ein gutes Auto. Und wir probieren das jetzt nochmal andersrum, weil in diesem Quartett müssten die Werte auch stimmen. Sag mir mal irgendeinen
Wert. Im Leben nicht stimmen die Werte.
Im Leben nicht?
Im Leben nicht.
Okay, also scheint das was zu sein, womit du dich auskennst.
Ja? Vier Zylinder, 1679 Kubik und 146 PS.
Also ein 1,7 Liter?
Mit 146 PS.
Ist es ein Italiener?
Nein.
1,7 Liter mit 100, wie viel? 100?
146 PS, totaler Quatsch. Glaube ich nicht dran, das stimmt nicht.
Okay, ja, also nochmal, es ist ja ein Quartett
aus. Das kannst du vergessen, das kannst du gar nicht raten. Das ist ein Opel Rally, steht hier. Das ist ein
Ascona. Oh, diese Rally-Geschichten immer.
Ja, ist ein Ascona. Es gab ja wesentlich größere Motoren wie 1,7 Liter Motoren von
Opel. Ja, es gab doch kein Reglement mit 1,7, oder?
Nein. Aber wie willst du denn aus einem 1,7 Liter Motor damals 146 PS rausprügeln mit Vierventilkopf oder was?
Ja gut, das bestimmt nicht. Das
ist und dann 211 Auto. Höchstgeschwindigkeit, wenn es ein Rallye-Auto ist, ist die eher niedrig, weil eigentlich sind die Rallye-Autos so abgestuft, dass sie richtig beschleunigen und nicht Höchstgeschwindigkeit haben.
Trotzdem, halt, also trotzdem, interessant, das ist ja ein Ascona A, ne? Wenn ich die Verbreiterung sehe, sieht so ein bisschen nach Steinmetz aus.
Ja.
Ne? Mein Vater hatte damals tatsächlich ein Ascona A in Gelb. Ne? Habe ich nur die Erinnerung dran, dass im Winter der Vergaser damals eingefroren war. Die Form.
Heckantrieb.
Heckantrieb. Und ich finde, ich mag das Auto natürlich, weil mein Vater damals so einen hatte.
Die Form ist gut. Die Form ist ja so ein bisschen wie so ein Chevrolet Vega.
Ja. Richtig,
die ist. Und was mir immer gefallen hat, ist vom Ascona A der Voyage, der Kombi.
Ja, gut, das ist ein Highlight.
Und den gibt es ja in den USA, gab es den ja als ich glaube, als Buick wurde der auch vertrieben in den USA, oder hieß der in den USA auch Opel? Die Kadetts hießen, waren ja Buicks, ne? Und da gibt es ein US-Modell von, so richtig oben mit hier Dachgepäckträger aus Chrom mit Holzfolie an der Seite, so richtig geil. So richtig geiles Auto. Stehe ich drauf.
Ja, sowas ist aber auch in Amerika mittlerweile, also entweder teuer oder auch kaum noch existent, ne?
Ja.
Ja. Gut, dann ziehe ich mal ein. Mal gucken, ob ich mehr Glück habe. Aber du hast natürlich recht, so eine Rallye-Murmel, das kriegst du natürlich nicht erraten.
Nein, zum Quatsch.
Ja, ich habe was man erraten kann. Aber ja, wenn ich die Werte lesen würde, dann wärst du auch schnell dabei. Also ich sag die Werte jetzt nicht, weil aufgrund der Werte würdest du schnell drauf kommen.
Dann sag doch mal einen Wert.
Ja, dann fange ich mit einem einfachen an. 190 km/h.
Das ist nicht so viel.
Nee, genau.
Sagen wir mal PS-Zahl.
260.
Und nur 190 km/h.
Mhm. Passt aber.
8-Zylinder?
Ja.
Hubraum?
6.745.
6.745?
Das ist vielleicht doch nicht ganz so einfach. Weil vielleicht ein bisschen auf die falsche Werte jetzt lockt.
260 für 6,8 Liter.
Mhm.
Ist ein US-Auto.
Eben nicht. Jetzt hört man die Uhr ticken im Hintergrund bestimmt.
Ah.
Ha?
Hat er so viel Hubraum gehabt?
Ha?
Ein Rolls-Royce?
Ja. Ja. Genau, ist ein Silver Shadow.
Ist ein Silver Shadow?
Ja. Genauso wie der, den du hier hattest quasi.
Wo haben sie denn die PS-Zahl her? Die gibt es doch nicht für die Angabe.
Das stimmt, ja, die stimmt. Das steht ja immer nur
190 genug. Stimmt aber höchstgeschwindigkeit.
Ausreichend steht überall.
Ja, stimmt. Ja, aber ja, so ausreichend, die PS-Zahl, die kommt wahrscheinlich hin.
Ja, denke ich auch.
6,75 Liter Hubraum, genau.
Ja, nee, 6,7 Liter Hubraum, ja.
Ja.
6,745 Liter Hubraum.
Ja, man sagt Silver aber, Shadow hier. 6,75 sagt man immer.
Aha, okay. Ja,
genau. Ja, Shadow, oh ja, hier, guck mal, erste Serie auch. Sehr schön, genau wie der hier verkauft worden ist. 260 PS. Ja, über den Wagen haben wir ja so ausreichend gesprochen schon. Und auch, dass die Hydraulik da drin mit Citroën zusammen entwickelt worden ist, was viele sicher nicht wussten.
Habe ich übrigens gestern, wer das auch geguckt hat, ich weiß nicht, guckst du eigentlich solche Sachen wie Grip und so?
Nee.
Also ich guck's ab und zu mal irgendwie. Ich gucke das ab und zu mal, wenn irgendwas dabei ist, was mich interessiert. Ja. Ansonsten ist da ja irgendwie viel, ich sag jetzt mal, Slapstick
ja.
gefühlt.
Ja.
Und manchmal, ich habe auch zum Beispiel gerne, also ich springe jetzt nochmal ganz kurz, Grip, gestern, wenn ich mich nicht irre, war das bei Grip. War das bei Grip? Ich habe gestern so viel Quatsch geguckt, weil an so einem verregneten Tag, auf jeden Fall im Fernsehen irgendwas gesehen, das war glaube ich aber auf, ja, war das auf Bild TV oder so? Kennst du Bild TV? Ich kann das gar nicht. Bild HD oder so. Ja. Auf jeden Fall habe ich irgendwo so eine Sendung gesehen mit irgendwelchen Autohändlern und da waren halt auch welche dabei, die so einen alten Rolls-Royce hatten und bei denen war das dann auch so, dass sie dieses Bremssystem dann nochmal beschrieben haben mit der Hydraulik und
ja.
Bei dem, als auf der Autobahn irgendwas auch warm geworden, da habe ich nur gedacht, ja, wenn das Ding jetzt anfängt zu brennen, scheint das ja ein Rolls-Royce-Problem zu sein. Aber diese Sendung, um nochmal drauf zurückzukommen, so Grip und so weiter, ich habe auch früher immer gerne Vox geguckt, und zwar die Autodoktoren, das fand ich immer am coolsten.
Ich habe immer Automotoren Sport TV geguckt.
Ja, das habe ich auch geguckt, ja. Mittlerweile, also auf Vox, wie gesagt, Autodoktoren finde ich gut, aber manchmal sind da ja so Sachen dabei, was weiß ich, die haben ja eine Frau im Team, die dann mal ein Beispiel irgendwelche Accessoires testet, so ein Ventilator im Auto oder so ein Quatsch, ne? Wo ich irgendwie denke, so
Nee. Mit irgendwas muss die Sendezeit ja gefüllt werden.
Ja, und was halt manchmal blöd ist, dass gerade wenn du selber natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen Ahnung von der Materie hast, merkst du halt auch, dass entweder Sachen manchmal nicht richtig sind, die gesagt werden, ne? Wo du dann denkst, das stimmt doch gar nicht. Oder was ich auch immer blöd finde, ist, dass bei Tests oft Dinge bewertet werden, die bei dem Auto überhaupt gar keine Relevanz haben. Ja,
also, wenn solche Tests sind, wo solche Dinge bewertet werden, ist es oft sehr, das ist von eigener Dynamik geprägt sozusagen. Also die Frage ist immer, wie objektiv ist das überhaupt noch?
Das stimmt, aber es gibt natürlich Fakten, die du messen kannst, wenn du jetzt sagst, Kofferraumvolumen. Ein Kofferraumvolumen ist für mich aber nur wichtig bei einem E-Klasse T-Modell.
Das war früher geil bei Automotoren Sport in der Zeitung, da haben die das doch immer mit diesen... das waren so Styroporwürfel, rot-gelb.
Ja, stimmt.
Und die lagen ja dann dahinter in der Menge, wie sie reinpassen.
Ja,
das
richtig.
Fand ich immer geil.
Stimmt.
Da hast du so ein Bild gehabt, hast du gesagt, oha, das passt da rein.
Ja,
so,
vor allem hast du ja, und das ist ja genau das Entscheidende, die Literzahl eines Kofferraums ist ja gar nicht entscheidend, sondern das, ich sag mal, die Form und das in Anführungsstrichen, die, genau. Und aber mir ist immer wieder aufgefallen, klar, dass ich natürlich, dadurch, dass ich irgendwie schon immer Mercedes-Fan war, habe ich die Tests immer so gelesen, dass ich den Preis-Leistungsteil immer ausgeblendet habe. Ja, der war mir egal, weil ich gesagt habe, das wird schon so sein, dass der Mercedes mal wieder zu teuer ist im Vergleich zu allen anderen. Ne? So, das war ja auch irgendwie immer eine Art USP. Ne? Konntest du immer sehen. Ne? Für mich habe aber die Eigenschaftswertung interessiert. Wenn eine Eigenschaft der beste ist, aber bei Preis unterm Strich dann auf Platz 2 oder 3, weil er in Preis-Leistung verliert, dann ist das ja kein Kaufargument, sondern ne, derjenige, der so ein Auto kauft, der sagt sich, okay, will das beste Auto, das ist er.
Ja. Ne?
Sorry, und auch da, ne? Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Und du konntest diese Tests, wie du ja schon selber sagst, früher konntest du immer sehen, wer der Tester war, so ein bisschen, ne? So, das konntest du rauslesen. Und mir war immer nur wichtig, zu erkennen, tatsächlich so, gerade Mercedes hat ja dann irgendwann über das Thema Aerodynamik auch vernünftige Endgeschwindigkeiten hinbekommen. Der Mercedes war sonst ja gefühlt immer langsamer als ein BMW zum Beispiel in Endgeschwindigkeiten, ne? Und da konntest du wirklich die Entwicklung der einzelnen Marken extrem sehen. Und auch heute ist das so, dass du ja eigentlich erwarten würdest, ich habe jetzt gerade so einen Test gelesen, wo du so die Beschleunigung von 0 auf 100 siehst und merkst, dass zwischen manchen Autos, und das ist ja relevant, also wenn du im Bereich bist unter 10 Sekunden, sind ja 2 Sekunden eine Welt, aber die PS-Zahl ist gleich, aber trotzdem 2 Sekunden Unterschied in der Beschleunigung. Einer hatte 8,2, der andere hatte 10,0. Das ist eine Welt gewesen.
Ja.
Ne? Also wirklich eine Welt. Und da fragst du dich ja, boah, was ist da falsch? Ne? Ist da irgendwie Getriebe? Genau. Ist das Getriebe irgendwie so, ist ein Kompromiss?
Gewicht
spielt natürlich eine Rolle. Nun waren diese Autos alle relativ ähnlich. Das ist schon stark. Und deshalb, ich finde es immer schade. Also für mich haben leider diese Automobilsendungen haben immer mal gute Dinge dazwischen, aber so diese, gerade bei Grip ist, glaube ich, 2 Stunden lang, ne? Auf RTL 2. Da ist immer was Gutes und irgendwas, wo du sagst, ne? Und wenn gerade.
Aber das ist, bei jeder Sender sendet ja zielgruppenorientiert. Und bei RTL 2 kannst du jetzt nicht verlangen, dass da eine eloquente Sendung 2 Stunden lang gezeigt wird.
Ja, aber das ist ja das, was mich so ein bisschen ärgert. Also ich bin jetzt jemand, ich gucke eigentlich RTL 2 auch eigentlich gar nicht.
Nur
so.
Frauentausch guckst du sonst, ne?
Ist das auf RTL 2?
Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, das war früher auf RTL, habe ich keine Ahnung.
Nee, war RTL 2.
Ja, okay. Gottes Willen. Gottes Willen. Nein.
Achso, für euch Chauvinisten hat auch das Wort Frauentausch eine ganz andere Bedeutung.
Ja, das ist das Ei. Ach so, es gibt auch einen Frauentausch, was nach 22 Uhr kommt quasi.
Ja,
ne?
Genau, ab 18.
Nein, was ich damit sagen will ist, du hast halt recht und die Sender haben ja auch ein bestimmtes belegtes Image. Ne? Und nichtsdestotrotz, was Autosendungen angeht, passt das aber nicht zusammen. Weil ich finde, nochmal, bei Grip gibt es gute Berichte und Sachen, die mich auch interessieren. Und es gibt aber dann eben haufenweise auch Sendungen, wo ich sage, deshalb, ich gucke mir halt eigentlich an, was sind die Themen. Ja. Und wenn da irgendwas dabei ist, wo ich sage, das kannst du dir mal angucken. Und dann war es so wie letzte Woche, da war halt ein Bericht über die Corvette C8. Wobei das eben auch so ein Test war, wo sie, ich weiß, mal ein Beispiel, wo man die Alltagstauglichkeit von so einem Auto...
Bullshit.
So, und...
Dafür kaufst du das Auto ja nicht.
Nee, die Alltagstauglichkeit ist doch... Wie soll ich das sagen? Ich will gar nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, ja? Aber mich interessieren ja ganz andere Dinge. Also mich interessieren dann bei so einem Auto eher tatsächlich eine Performance verglichen mit X. Ne? So wie der Test in der Automotorsport gegen einen Carrera, wo du sagst, gegen GT3, ne? Gegen den getestet haben. Wo du sagst, okay, das ist natürlich nicht das Niveau, aber es ist gar nicht so weit weg. So.
Ja.
Und Alltagstauglichkeit, sorry, also die Alltagstauglichkeit, wenn ich da drin sitzen kann und wenn es ein Radio hat und einen Kofferraum,
ist es alltagstauglich.
Dann ist es alltagstauglich. Und genau. Zur Not packe ich meine Tasche auf den Beifahrersitz. So, ne? Und deshalb, ja, finde ich ein bisschen schade.
Das ist übrigens ein schönes Schlusswort. Ich packe meine Tasche auf den Beifahrersitz.
Als letzte Frage trotzdem. So. Gibt es derzeit oder gab es eins, wo du sagst, das war ein gutes Oldtimer-Format, was über längere Zeit Bestand hatte im Fernsehen?
Gab es nicht. Es gab mal bei DSF gab es mal Motorvision Classic, das war ganz cool.
Mhm. Stimmt.
Ja. Motorvision Classic war ganz geil. Haben wir mal einen schönen Bericht gemacht hier in Hamburg.
DSF.
Der Redakteur war, glaube ich, der Robert Tomizzi damals. Und da haben wir einen Bericht gemacht. Ich hatte mal einen TVR-Umbau mit einem 5 Liter V8 Mustang-Motor drin. Wie so ein TVR. Es gab ja mal vom TVR 3000, von diesem kleinen, gab es mal ein TVR 5000 für Kanada nur.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich sind nur 20 Stück oder so gebaut worden, das weiß man gar nicht. Es gibt aber Prospekte und so weiter alles. Die sind nur ganz kurz auf den Markt gekommen und bei TVR hat das Werk irgendwann, gab es ein Feuer, gab es einen Brand. Und mit dem Brand ist dieses Projekt gestorben sozusagen, hat man das gelassen. Und ich meine, es sind 20 Stück gebaut worden. Die findest du aber nicht. Einen echten TVR 5000
kannst
du
von 20 Stück ist ja nicht so einfach.
Ja. Genau, und ist ja interessant, in dieser kleinen Kunststoffkarosserie 5 Liter V8 Motor drin zu haben. Und einer meiner Kunden hat gedacht, ich baue mir einen TVR 5000 nach und hat einen voll restaurierten TVR 3000 gekauft, schon restauriert, um ihn wieder auseinanderzunehmen sozusagen. Und hat auch aus dem Baujahr einen von einem Unfall Mustang Motor gekauft. Mhm.
Also 5 Liter Ford?
Ein 5 Liter Ford Motor von 1979.
Ah, okay, das war sogar schon, ich hätte fast gesagt Foxbody. Mhm.
Und der ist böse getuned worden. Der hat irgendwie Ford GT40 Köpfe gehabt und was weiß ich nicht alles hinterher. Die waren nur grau lackiert, damit es nicht so auffällt. Mhm. Und das Ding hatte, der hatte irgendwas um die 300 PS, der war
Wahnsinn,
knapp.
Wahnsinn.
Und hat, permanent Antriebswellen gefressen.
Ja, ja.
War schon eine Jaguar-Hinterachse drin, ja. Und dann die Kreuzgelenke hat sie immer mal zerrissen. Also bist du immer, einmal im Halbjahr konntest du Kreuzgelenke tauschen mit dem Auto. Und den Wagen, der war perfekt gebaut. Ich weiß noch, der war fertig. Und er ist zum TÜV mit dem Auto gefahren, nur mit der Idee, vielleicht kriege ich den für meinen 07er Kennzeichen zugelassen.
Ja?
Das war die Idee.
Ja.
Er hatte aber ein Originalprospekt vom TVR 5000.
Ja.
War hier ganz normal beim TÜV in Hamburg in Wandsbek.
Ja, ja.
Und die TÜV-Leute haben sich das angeguckt und haben dann gesagt, nee, finden sie gut, ist top gemacht, auch Bremsanlage, alles war alles auf ganz hohem Niveau. Mhm. Ja. Mhm. Nee, finden sie top. Und du, der ist da rausgegangen und hatte eine H-Zulassung in der Hand.
Ja, cool.
Genau. Und dann ist der Wagen zugelassen worden und er ist ein bisschen damit gefahren, aber irgendwie war das dann doch too much alles und er war ein bisschen zu krawallig. Und den habe ich verkauft in den Taunus, den hat ein Schmuckhändler aus dem Taunus damals gekauft. Da kannst du ja im Taunus mit so Kurvenstraßen so genau. Und wie der bei mir zum Verkauf stand, da war Motorvision Classic da und hat einen Bericht mit dem Auto gemacht. Kannst du noch googeln, wenn du das googelst, TVR 5000 müsstest du den eigentlich finden, den Test.
Ah, cool.
Also den Fahrbericht auch und so weiter. Ein geiles Auto. Und zurückgespult, Motorvision Classic, das war eine schöne Sendung. Die habe ich auch mal gern geguckt. Und es gibt im Augenblick gar kein Format mehr mit schönen, also es gibt sowas nicht mehr. Ein klassisches Automagazin im Fernsehen oder überhaupt ein klassisches Automagazin, heute ist ja auch YouTube, es gibt ja alle
Kanäle. Klar,
ja,
klar.
Aber es gibt nichts. Also es gibt nichts, was hochwertig, was irgendwie, also diese Autozeiten zum Angucken, das gibt es nicht.
Mhm. Ja, ich
weiß aber gar nicht, vielleicht fehlt es auch keinem, keine Ahnung. Kannst du nicht sagen.
Nee, ist gut. Es gibt ja amerikanische Formate schon, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. In Amerika läuft das ja auch ganz gut. Müsste man mal drüber nachdenken. Mir fällt in dem Zusammenhang, wo du das eben gesagt hast, mit der Antriebswelle, ne? Die kaputt geht. Ich habe gestern kurz nochmal im Internet, weil wir darüber gesprochen hatten, den Mustang konfiguriert. Ist ja leider nicht der neue, sondern noch der jetzige. Und was ich geil fand, ich habe mich sofort irgendwie in so ein, PlayStation 5 Autorennspiel zurückversetzt gefühlt. Du kannst bei einem Ford Mustang GT Performance-Antriebswellen bestellen. Die ist dann auch so abgebildet. Nur die Antriebswelle ist da abgebildet, ja. Für 2000 Euro oder so, ne, steht ja, da halt drin.
Sinnvoll.
Feingewuchtet, bla 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 bla. Voll geil, weil das ist ja so richtig Performance-Zubehör, ne? Ja. So, nicht von wegen hier ein Spoiler oder so, sondern du sagst, nee, nee, ich hab aber. Und das hat bestimmt irgendwie einen Sinn. Ne?
Ja, also, natürlich
hat's einen Sinn. Und fand ich schon ganz cool. Zeige ich dir gleich mal ein Bild von. Ja, so, jetzt müsst ihr wahrscheinlich eine Woche ohne auskommen, es sei denn, mir fällt noch irgendein Blödsinn ein, ohne Podcast. Und ja, ich habe da, doch. Lass mal meine Ideen außen vor, die werde ich sowieso dann nochmal bringen. Und ich freue mich auf jeden Fall darüber, Jens, dass du zugesagt hast, dass wir bei der Bremen Messe, Oldtimer Messe etwas tun.
Denn da tun wir was.
Das finde ich richtig cool und ich freue mich drauf. Und das ist ja für uns auch ein mehr oder weniger Heimspiel.
Yes, Sir.
Also, bis dann.
Ciao, ciao.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.